Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Football Park. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Falls ihr euch wundert, wir nehmen das Ganze halt tatsächlich nochmal auf. Tobi und ich waren mit dem Ergebnis inhaltlich super zufrieden.
Ja.
Aber von der Tonqualität her war das Ganze so semi. Und da wir euch natürlich als Service-Podcast auch mit unseren wunderschönen Stimmen beglücken
wollen. Du meinst so leer, unsere Stimmen sind gesagt, so schlimm, dass wir dann nicht auch noch schlechte Qualität on top dazugeben dürfen. Wenigstens das muss gut sein.
Ja, das richtig. Es muss wenigstens hörbar sein und deswegen sagen wir uns, werden wir das nochmal neu aufnehmen. Wir werden auch die Folge aus der letzten Woche nochmal neu aufnehmen, zumindest für den Podcast, damit ihr euch daran erinnern könnt. Bei YouTube lassen wir das einfach alles gleich. Also am Dienstag live bei Twitch, 22 Uhr. Am Donnerstag könnt ihr euch auf die AFC West freuen. Jetzt machen wir die AFC Nord als sozusagen erste qualitativ gute Folge. Auch tonal qualitativ gute Folge. Deswegen, Tobi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Es hat mich ja, ich war nämlich erst noch, das passt schon. Aber das passt nicht. Es ist richtig, dass wir das nochmal neu aufnehmen, um eure Ohren zu schonen.
Ja, ist ja auch reiner Eigennutz. Wir wollen ja auch, dass ihr uns nochmal hört.
Ja. Da hast du natürlich recht. Ja, schön, dass wir hier sind. Dann würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum und legen auch direkt los. GFL, ELF, ne, wieder für die, die jetzt zum ersten Mal zuhören. Ne, wir machen immer so einen kleinen, bevor es in die NFL geht, Rundumschlag, was in den deutschen Ligen so abgeht. Einfach, weil wir der Meinung sind, dass der deutsche Football in Deutschland auch thematisiert werden sollte. Und wir vielleicht ja für die Liga, für die Ligen inzwischen auch ein bisschen Reichweite generieren können. Wer weiß. Jetzt wollen wir erstmal auf den neuesten Stand halten und da geht direkt meine Frage. Tom, was ist dir aufgefallen an diesem Wochenende? Wie fandest du den Ligabetrieb vergangenes Wochenende? Entschuldigung.
Ja, also er lief wahrscheinlich reibungslos, was die Abläufe anging. Definitiv. Ich muss leider sagen, dass wir als Lions deutlich verloren haben gegen Potsdam. Ich das auch immer noch nicht ganz verarbeitet habe innerlich. Aber wir natürlich jetzt in der Pause auch weiterhin an uns arbeiten, weil das können wir so auch ja nicht auf uns sitzen lassen, muss man auch ganz klar sagen. Ansonsten, die Ergebnisse haben mich jetzt nicht überrascht. Also, dass Dresden gegen die Rebels gewinnt, davon bin ich ausgegangen. Ja. Dass Marburg gegen Frankfurt gewinnt, davon bin ich auch ausgegangen. Da hat es mich gefreut, dass Sony Weißhaupt jetzt die 10.000 Yards-Marke als Passing geknackt hat, als erst vierter deutscher Quarterback. Und Sony und ich haben 2019 zusammengespielt und sind auch zusammen deutscher Meister geworden. Und der hat uns auch das Halbfinale damals in den Playoffs gewonnen, weil Brandon Cornett ausgefallen ist. Und einen deutschen QB zu haben in der GFL, ich finde, es ist immer noch was Besonderes. Wenn Sony ist, ist es absolut zu Recht. Also die spielen nicht, weil sie keine Alternative haben mit einem Quarterback, sondern ich kann es nur sagen, Sony Weißhaupt ist richtig gut. Deswegen freut es mich, wenn er erfolgreich ist.
Prestigeträchtigste Position im Football. Es ist die wichtigste Position im Football. Machen wir uns nichts vor. Und dort mal kein Ami-Import zu sehen, sondern einen Deutschen, der wirklich auch erfolgreich spielt, wie das in Schwäbisch Hall ja auch lange der Fall war. Das macht wirklich Spaß und Freude und gibt dem Sport, denke ich, auch Hoffnung. Und ist definitiv nennenswert. Und tolle Sache. Sehe ich ebenso.
Ja, ich würde es am liebsten noch viel, viel häufiger sehen. Vielleicht kommt es ja in Zukunft einfach, wenn mehr junge Talente sozusagen auch die Skill-Position belegen.
Ja. Ich würde mir auch wünschen,
Aber das ist
dass sie öfter die Chance kriegen. In vielen Teams hast
genau.
du potenziell guten Jugend-QB aus der eigenen also aus der eigenen Jugend auch vielleicht
Ja.
hochbekommen. Und oft, wenn man dann vor der Entscheidung steht, lassen wir ihn starten, wird im letzten Moment doch noch irgendwie ein Ami geholt. Und das finde ich immer sehr schade, weil dann ist es auch kein Wunder, wenn vielleicht der deutsche Quarterback irgendwann sagt, wisst ihr was, ich will aber dann auch spielen, dann spiele ich jetzt halt Wide Receiver zum Beispiel. Ne?
Ja, absolut.
Absolut verständlich.
Die Huskies haben auch immer einen guten gehabt. Ich glaube, Moritz Mack heißt der.
Ja.
Der kann auch, der hat auch GFL 2 gespielt. Hat er super gemacht.
Bei den Adlern
Bei den Lions ist es
hat
gerade.
man nicht auch bei den. Ah, wie
Ja,
waren.
Jan Zimmermann.
Ja, genau.
Jan Zimmermann als Jugend-Nazio-QB hat da auch richtig abgeligefert. Muss man,
Und
also
ist er
ich
dann
weiß gar
nicht
nicht, ob
auf
der noch
Wide
spielt. Sein
Receiver
Bruder.
gewechselt? Oder war das
Genau,
sein Bruder?
sein Bruder spielt die ganze Zeit Wide Receiver, Max
Ja,
Zimmermann. Der
genau.
war auch im CFL Combine. Und ja, Jan ist dann, ne, Paul Zimmermann heißt er. Paul Zimmermann ist dann auch Receiver geworden, hat dann aber immer ausnahmsweise mal QB gespielt und das halt auch verdammt gut
Ja,
gemacht
das ist halt
eigentlich.
schade.
Ne?
Ne? Das ist
Ja.
etwas, was ich schade finde, dass dann, selbst wenn du einen deutschen QB hast, ja, automatisch irgendwie dann doch ein Import geholt wird, bringt den Sport vielleicht nicht unbedingt weiter in Deutschland.
Ja. Um ihn auch hier nochmal zu supporten, die Lions haben gerade Henrik Schanbacher als Backup-QB und der ist 19 Jahre alt oder vielleicht 20, aber auf jeden Fall richtig jung, aber auch richtig talentiert. Der hat sich in der Vorbereitung richtig, richtig gut gemacht. Muss man einfach so sagen. Den Namen hört man vielleicht in Football-Deutschland noch ein bisschen häufiger, wenn er so weitermacht wie bisher.
Sind wir gespannt.
Das kann,
Sind
also,
wir gespannt.
ja, zum ersten Mal hier gehört.
Zuerst bei uns. Football Quark, merkt's euch. Ja.
Ja,
Okay.
was ich krass finde, sind die Fernsehquoten. Ich habe mir beides mal angeguckt, also egal ob ELF oder GFL, die haben immer so, egal ob Sport 1 oder ProSieben Max, immer so zwischen 120 und 250.000 Zuschauern. Ist beides ungefähr auf dem gleichen Niveau und auch konstant. Es ist egal, ob es am Freitag läuft, am Samstag oder am Sonntag. Und ich weiß, die beiden Spartensender sind damit eigentlich echt zufrieden. Die erreichen ihre Zielgruppen und das macht irgendwie, ja. Also Spannung auf mehr. Man muss immer sehen, die NFL hat circa 1 Million. Das ist jetzt viermal, ja, ein Viertel davon, aber es ist ja auch noch in der Entwicklung, beides. Und wenn man das Produkt verbessert, wird es auch für mehr Leute interessant und dadurch, dass wir beide Ligen im frei zugänglichen Fernsehen haben und auch im Livestream, ist das, glaube ich, echt eine Luxussituation mittlerweile für die Sportart, die ich aber richtig gut finde.
Definitiv, du
Also.
hast mir, ich hab meinen Einsatz gewartet. Ich so, wann ist Tom fertig? Und ich wollte das Wort Luxussituation sagen. Und dann hast du es mir einfach weggenommen.
Es tut
Wenn
mir
man schon ein
leid.
bisschen länger dabei ist und Football schaut, dann erinnert man sich an so dunkle Zeiten, wo man NFL auf irgendwelchen ominösen Seiten streamen musste, um irgendwie NFL gucken zu können, gerade als Schüler, wenn man nicht das nötige Kleingeld für den Game Pass vielleicht hat, ja. Und da wirklich, und dann ist Internet ist abgestürzt, der Stream ist abgestürzt, völlig verpixelt, 5 Stunden hinterher. Und jetzt können wir schon NFL auf RAN seit mehreren Jahren jetzt ja schon schauen. Das ist schon Luxus und man hat sich schon dran gewöhnt und meckert noch vielleicht, weil ein, zwei Sachen dort nicht rundlaufen. Aber an alle, die diesbezüglich meckern, ja, nehmt euch mal eine Zeitkapsel, reist so in das Jahr 2013 und guckt da mal Football in Deutschland, NFL. Das ist nicht so einfach. Und dass jetzt auch noch der deutsche Football im Fernsehen gezeigt wird, ja, das ist natürlich einzigartig. Das ist total genial. Wirklich eine feine Sache. Es fühlt sich gerade ein bisschen random an, die gleichen Stories nochmal zu erzählen, weil man sich schon mal erzählt hat, als wir den Twitch-Stream aufgenommen haben. Aber ich sag's trotzdem nochmal, auch wenn es gekünstelt wirkt. Also mein Vater kam zu mir an und meinte, hey Tobi, guck mal. Oder beziehungsweise hat ein Bild geschickt über WhatsApp von der Fernsehzeitung. Ja, es gibt Menschen, die benutzen das noch. Und dann stand da wirklich, ja, das Spiel angekündigt, ProSieben Max 14:45, Berlin Thunders gegen die Panthers aus Polen. Und ja, deutschen Football in der Fernsehzeitschrift abgedruckt zu sehen als Live-Übertragung, das fand ich, ist jetzt nichts Monumentales, aber irgendwie doch, irgendwie doch. Irgendwie doch. Für den
Irgendwie
deutschen
doch,
Football ist es
definitiv.
was Monumentales, auch wenn es ein Randsender ist, auch wenn es nur eine ganz kleine Spalte war in dieser Zeitung. Aber nichtsdestotrotz, deutscher Schrägstrich, polnischer Football, europäischer Football in der Fernsehzeitung als Live-Übertragung. Genial. Genial. Schaut es euch bitte an. Ja.
Definitiv. Also das ist ein Meilenstein und deswegen ist es auch, glaube ich, ein Vorteil, dass es jetzt zwei Ligen gibt, die sich halt gegenseitig auch
Ja.
pushen. Also die halt irgendwie in der Konkurrenz stehen, weil auf lange Sicht wird es wahrscheinlich nur einen Player auf einem gut besseren Niveau geben. Und deswegen ist es jetzt gerade aber total spannend zu sehen, welche Liga es denn ist. Und es kann nur gut für den Sport sein, dass es jetzt eine
Und
Konkurrenzsituation
dann
gibt.
alle, die das hier hören, an die möchte ich auch nochmal appellieren. Ja, erwartet nicht, dass ihr ein NFL-Spiel seht, wenn ihr jetzt hier deutschen Football seht. Erwartet das bitte nicht. Das ist ja aber auch logisch. Ja. Natürlich ist der Speed langsamer. Es ist nicht das gleiche drumherum. Aber wie auch? Es steckt ja alles noch irgendwo in den Kinderschuhen und muss sich entwickeln. Ja. Und wenn wir der Liga oder den Ligen aktuell noch nicht die Chance geben, sich zu entwickeln, dann werden wir auch nie auch nur was Vergleichbares kriegen. Ja. Wir müssen jetzt die Spiele schauen. Ja, wir müssen jetzt unterstützen, uns dort informieren, dass das wachsen kann. Und dann werden wir auch dort noch besseren Football sehen, der vielleicht irgendwann mal, ja, nicht auf das gleiche Niveau wie die NFL kommt, aber sich immer mehr annähert. Ja. Aber dafür braucht es halt Support. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Nutzt dieses Angebot. Nutzt dieses Angebot, dass wir diesen Luxus inzwischen haben, deutschen Football im Fernsehen sehen zu können. Ja, wirklich was ganz Feines.
Die ELF hat jetzt auch diese Woche verkündet, dass sie ein All-Star-Game rausbringen, dass die ELF-Stars gegen eine ja, gegen ein US-National-Team spielt. Das werden jetzt keine NFL-Stars sein, die da rumlaufen. Das wären wahrscheinlich, ja. Aber ich gehe mal davon aus, das wird ein Sammelsurium an Spielern sein, die sowieso schon hier sind, die man dann zusammenstellt und dann spielen Amis gegen Europäer. Aber das ist, glaube ich, ein spannendes Format. Also ich glaube, sowas hat, natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist kommerziell ausgeschlachtet und man möchte damit Geld verdienen. Ja, aber das schafft auch Reichweite und das schafft ein interessantes Produkt und deswegen finde ich es sehr cool, dass man es mittlerweile
Und
anbietet.
mal Hand aufs Herz, wer sich beschwert, das ist kommerziell und man will damit Geld verdienen. Leute, dann guckt nicht die NFL.
Richtig, das ist so
Ist
ziemlich die
so, ist so
kommerziellste Liga, da ist alles darauf aus.
Kapitalismus in Reinform, wenn man so will. Na, also da
Ja.
beschwert euch nicht und natürlich muss Geld generiert werden, damit es wachsen kann. Und dann ist sowas wichtig. Ja, ich meine,
Richtig, um auch für Sponsoren interessant zu
genau.
sein. Also, das ist ja einfach ein wichtiger Punkt. Und die NFL macht da gar keinen Hehl draus, dass sie Geld verdienen will. Und warum soll das eine europäische Liga nicht auch machen?
Ja, das sehe ich genauso. Aber jetzt haben wir schon über die NFL so ein bisschen gesprochen. Wollen wir dann auch mal in Richtung NFL gehen oder brennt dir noch was auf dem Herzen, was du noch loswerden möchtest?
Prinzipiell bringt mir viel auf dem Herzen, aber ich glaube, wenn wir haben das Thema Entwicklung angesprochen und das ist eigentlich ein super Thema für das erste Team, was wir besprechen werden. Wir besprechen heute die AFC North. Jeder von uns hat zwei Teams vorbereitet und ja, ich würde jetzt einfach mal mit den Cincinnati Bengals dir ganz viele Fragen stellen, wenn das für dich in Ordnung ist, weil die hast du vorbereitet und Thema Entwicklung ist, glaube ich, bei den Bengals das Wort, was am meisten Hoffnung gibt. Nach einer 4-12 Niederlage Saison, was war da los? Also, sie haben Joe Burrow gedraftet, aber da hat man sich ja mehr erhofft, oder nicht?
So, jetzt höre ich dich auch wieder. Du warst ganz kurz weg bei mir. Ich hoffe, du hast nur eingeleitet und irgendwas in der Art gesagt wie, ja, okay, Entwicklung, AFC North und da fangen wir doch mal mit den Bengals an, weil das ein entwicklungsbedürftiges Team ist. Ich vermute, du wirst irgendwas in der Art gesagt haben und
Ich habe Joe Burrow noch
du hast Joe
eingebracht.
Burrow noch eingebracht. Ja. Den letzten Satz habe ich noch mitbekommen. Irgendwie, wieso der Rekord, den wir hier haben von 4-11 und damit den letzten Platz in einer, was definitiv wichtig zu erwähnen ist, sehr, 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 sehr starken Division. Also, dass in einer Division drei Teams in die Playoffs kommen, das muss man auch erstmal schaffen. Also, dass die Steelers, Ravens und Browns es geschafft haben, Chapeau, sehr gute Division. Und irgendein Team muss da nun auch mal hinten an sein, so ist das nun mal. Ja, also, die Bengals sind definitiv ein Team im Rebuild. Sie haben das Glück, jetzt einen sehr vielversprechenden, du hast ihn schon angesprochen, Joe Burrow QB zu haben, um den sie drumherum aufbauen können, weil wir dürfen nicht vergessen, der QB ist die teuerste Position. Und solange der noch in seinem Rookie-Vertrag ist, kann man richtig schön Geld in die Hand nehmen und das Team drumherum aufbauen. Ähnlich wie die Chiefs es gemacht haben. Mahomes, Rookie-Vertrag, ne, drumherum Geld ausgeben und zack, sich den Super Bowl schnappen. Gut, so weit sind wir bei den Bengals jetzt nicht, aber so viel zur Theorie. Und Joe Burrow, ne, die Spiele, die er gespielt hat er mir sehr gut gefallen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns die Bengals anschauen, Point scored, ja, mit 311, Platz 29 in der NFL von 32, das ist nicht gerade überragend. Wie gesagt, Burrow war früh verletzt, ne, liegt natürlich auch daran. Defense 424, Punkte zugelassen, 22. Ja, jetzt kommt, wer uns vielleicht bei Twitch gesehen hat, das Argument, ja, wenn die Offense schlecht ist, dann ist die Defense auch öfter drauf. Ja, das stimmt natürlich und ist vielleicht auch in der schlechteren Field-Position. Ist natürlich kacke, wenn du dann dauernd drauf musst, weil die Offense nach 3 Versuchen runter muss, um zu punten. Und dann startest du am besten noch an deiner eigenen 20. Ja gut, dann lässt du natürlich auch mehr Punkte zu. Nichtsdestotrotz, da ist viel, viel Nachholbedarf und ganz besonders, ja, wenn du mich jetzt fragst, was lief da schief, ja. Anders gesagt, ja, viel, aber man unterschätzt das immer. Die wichtigste Position, ich kann das nicht oft genug betonen, ja, die wichtigste Positionsgruppe beim Football ist die Offensive Line. Die Offensive Line ist das Herzstück eines jeden, nicht nur der Offense, eines jeden Teams. Das sind immer ganz verrückte Kerle, mit denen man immer super viel Spaß haben kann. Das sind immer die witzigsten Typen in der Truppe und eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Und diese Offensive Line, wenn du keine gute Offensive Line hast, kannst du den besten Running Back im Backfield haben, der macht trotzdem keine Yards, wenn niemand für ihn blockt. Du kannst den besten Quarterback haben. Du kannst die besten Receiver haben. Die Receiver können ja auch frei sein, nützt dir aber nichts, wenn der Quarterback hinten kopfüber in den Boden gerammt wurde von den Pass-Rusher der anderen Mannschaft, weil die O-Line nicht blocken konnte. Ja, es nützt dir nichts. Und wenn wir uns die Offensive Line anschauen, dann sehen wir eine Offensive Line, die auf Platz 30 gerankt wurde. Ja, Burrow wurde 32 Mal gezackt, tied for second most. Er hat 42 Quarterback-Hits bekommen, tied for fifth most. Ja, dadurch natürlich auch irgendwo die Season-Ending-Injury, den Kreuzbandriss und was da noch alles kaputt gegangen ist. Ne? Ist vielleicht kein Zufall, ja, wenn du die ganze Zeit malträtiert wirst in deiner eigenen Pocket. Ja? Also das ist definitiv etwas, was schief lief und dem sie sich widmen müssen, aber dazu kommen wir, denke ich, gleich. Was ebenfalls nicht gut lief, der Pass Rush. Also der Pass Rush bei den Cincinnati Bengals war eher mau, mit einer Pressure Rate, also einer Team Pressure Rate von 22,8%, das zweitschlechteste Team der Liga. Der einzige Lichtblick, so Carl Lawson, der immerhin eine 20% Pass Rush Win Rate hatte, was wirklich gut ist, ja, da könnte man jetzt ja meinen, okay, naja, dann haben sie ja einen guten Passrusher für die nächste Season und den können sie drumherum aufbauen. Ja, er spielt jetzt bei den Jets. Die haben ihm wohl ganz gut Geld angeboten. Von daher haben sie den auch verloren. Also Passrush ist ebenfalls ein offenes Fragezeichen. Und Injuries. Ja. Jetzt muss man natürlich auch die Bengals ein Stück weit verteidigen. Trey Waynes, guter Corner, Starter eigentlich gewesen, verletzt. DJ Reader, Defensive Tackle, wirklich überragend. Torben wird wahrscheinlich gleich noch von ihm schwärmen. Auch verletzt. Ja, das ist
ist einer der besten Noses in der ganzen Liga.
So und
muss man einfach so sagen.
Richtig schöner Anker in der Mitte. Ne? Sieht man, also wenn man da jetzt nicht so drauf achtet, fallen die oft nicht auf, aber sie machen so viel im Run-Game kaputt. Ja, sie holen jetzt nicht unbedingt die Sacks, aber sie entlasten die komplette Defense dadurch, dass sie eventuell zwei O-Liner binden und für andere Räume schaffen. Also DJ Reader, wirklich wichtiger Typ. Und Atkins auch verletzt. Also die D-Line stark geschwächt. Das muss man einfach so sagen. Das erklärt natürlich auch ein Stück weit den Pass-Rush, weil es dann die Ends nicht entlasten kann, wenn die Defensive Tackles nicht so gut funktionieren. Also das lief schlecht. Offensive Line und Defensive Line. Also die dicken Jungs. Das sind ja die wichtigen Jungs. Ja, man sagt immer,
athletisch.
Ich mag das immer nicht, wenn man sagt, die Skill-Player und dann automatisch die Linemans ausschließt, wo ich mir so denke, ja, das ist auch Skill. Also was für ein Scheiß. So, ne? Genauso wichtig, müssen genauso viel können. Und wenn es da hapert in den beiden Linien, dann wird es schwierig. Und das war das Problem der Bengals. Ja, das war das Problem der Bengals. Ja, Tom, willst du mich auch noch fragen, was gut lief?
Die Frage. Prinzipiell war das ja nicht so viel, oder?
Ich wollte gerade sagen, wir halten, wir könnten es sehr kurz halten.
Richtig, also du darfst Jesse Bates erwähnen.
Ich darf Jesse Bates erwähnen, sehr schön. So als jemand, der selber Safety spielt, muss man diesen Namen kurz genannt haben. Defense Leader hat er sich zu entpuppt letzte Season. 109 Tackle, 3 Interceptions mit Aaron Donald und TJ Watt im Gespräch für Defense Player of the Year. Gut, es ist Donald geworden und wäre es nicht Donald geworden, wäre es wahrscheinlich Watt geworden. Aber nichtsdestotrotz, es gibt sehr viele Defense-Spieler in dieser Liga und allein mit diesen beiden in einem Atemzug genannt zu werden, ist sehr respektabel und da haben sie jemanden, um den sie die Defense rum aufbauen können. Und die Bengals haben hier, ich meine, die dürfen nicht vergessen, die sind im Rebuild. Da hat man keine, da ist nicht das Ziel Super Bowl. Das wäre einfach utopisch. Ja? Und dafür hatten sie wirklich, finde ich, so eine Never-Quit-Attitude, wenn man sich Spiele von den Bengals angeschaut hat. Da war bis zum Ende noch Feuer drin. Da hat man es nicht schleifen lassen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das ist wichtig, dass man in einem Rebuild-Modus die Spiele auch bei Laune hält. Und bessere Zeiten sind in Aussicht. Mit Joe Burrow, bessere Zeiten sind definitiv in Aussicht.
Ja. Dieses Wort Hoffnung sollte man da auch, glaube ich, erwähnen.
Hope.
Ich glaube, wenn, ja, warum denn nicht? Das hilft vielen, dass man halt weiß, wo es denn theoretisch hingehen könnte. Und wenn man seine Schwächen kennt, hat man ja auch die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Was haben Sie jetzt in der Offseason denn dafür getan? Wen haben Sie geholt? Wen haben Sie gedraftet? Wen haben Sie verloren?
Das ist eine gute Frage, wie sie in die Offseason reingegangen sind. Für mich, so wie ich es eben auch angekündigt habe, Priorität mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen dahinter Offensive Line. Ne? Edge würde ich auch wichtig finden, dass sie sich dort verstärken. Wobei, den haben wir noch nicht genannt, Sam Hubbard, da ziemlich vielversprechend ist auf der Endposition. Potenzieller ja, möchtest du was sagen, Tom? Ich weiß, den magst du ganz
Also
gerne.
man muss bei Tobi jetzt auch sagen, dass er natürlich von Twitch zu 2 Tage später dann auch Sam Hubbard kennengelernt hat. Und der Typ prügelt sich, glaube ich, einfach gerne. Wäre der kein NFL-Spieler, wäre er halt Kneipensportler und würde da halt,
Nee,
ja,
der hat so
der
eine
ballt
J.J.
halt.
Watt-Mentalität, finde ich. Ne? Das ist auch so ein Abziehbildchen von einem Amerikaner, ne? Und eine gute Arbeitsmoral, ne? So wie du das jetzt
Aber
beschreibst.
ist doch geil. Also sowas will ich sehen. Also ich persönlich, ja, ich habe bei Twitch schon gesagt, Sam Hubbard, absoluter geiler Spieler, soll ein Practice Hero sein, aber der hat die richtige Einstellung. Der ballt.
Mal schauen, vielleicht breakt er ja auch out in der nächsten Season. Also wenn man es recherchiert, dann ist er oft der Nummer 1 Breakout-Kandidat bei den Bengals. Also kann man gespannt sein. Nichtsdestotrotz muss sich da auf Edge verstärkt werden. Also das sind so die beiden Positionen, Offensive Line und Pass Rush, Edge. Ein Edge Rusher, wo ich sagen würde, Priorität. Wenn wir uns dann die Free Agency mal anschauen, wen haben sie verloren? Carl Lawson, schon gesagt, blöd. Da haben sie ihren besten Edge Rusher verloren an die Jets.
Den sie selber gedraftet haben. Das ist ja immer so ein Ding.
Ja, verstehe ich auch gar nicht. Ne? Also da muss ich habe den jetzt nicht, weiß nicht, was er bei den Jets geboten hat. Keine Ahnung. Schade drum. Sie haben zwei Cornerbacks verloren, William Jackson und Mackenzie Alexander. Ich glaube, Alexander hatten sie auch letztes Jahr erst geholt, zusammen mit Trey Waynes von den Vikings. Ist schon wieder weg. Könnte man jetzt auch sagen, kritisch. Ne? Also Corner ist auch nochmal so eine
Aber
Position, wo
manches.
ich so ein Fragezeichen hintergehangen habe. Aber sie haben ja dann gleich wieder zugeschlagen. Sie haben sich Mike Hilton geholt und Chidobe Awuzie und damit die Cornerbacks ganz gut ersetzt. Ne? Also ich denke, da haben sie sich nicht verschlechtert, nicht verbessert. Da haben sie einfach sozusagen einen Austausch vorgenommen. Das passt ganz gut. Ja.
Und Mackenzie Alexander ist ja auch kein Verlust.
Ja.
Vielleicht.
Wobei der mir bei den
Also der
Vikings wirklich sehr gut gefallen hat. Also, die haben ihn ja auch nicht ohne Grund geholt. Schade drum, bei den Bengals hat es vielleicht nicht so funktioniert. Gibt ja einen Grund, wieso man jemanden nach einem Jahr wieder weggibt. Also, ja, wenn wir uns das anschauen, bis jetzt gut, bis jetzt haben wir zwei Corners verloren, zwei Corners bekommen, den Edge verloren, aber auch einen Edge bekommen, Trey Hendrickson. Wobei ich da sagen muss, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen verschlechtert, aber ich würde Hendrickson auch zutrauen, dass er nächstes Jahr performt. Aber das ist schwer zu sagen, da müsste ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, sie haben den Edge gegen den Edge getauscht. Ich würde jetzt erstmal sagen, verschlechtert, aber wir werden es sehen. Und sie haben den Off.
vom Gefühl auf jeden
Ja,
Fall.
vom Ge
Also vom Gefühl.
ja.
So, also, weil Hendrickson bei den Saints, also wenn natürlich der zweite Pass-Rusher neben Cameron Jordan bist, stelle ich mir einfacher vor, als jetzt auf einmal bei den Bengals die Nummer 1 Pass-Rush-Option zu sein.
Ja, aber vielleicht ist er ja auch ganz nach der Next-Man-Up-Mentalität und jetzt bin ich der Nummer 1 Rusher und jetzt
Ja.
rasiere ich, ja, und zeige allen, dass ich nicht nur die zweite Geige war, die man davon profitiert hat, dass irgendjemand anders ein Doppelteam bekommen hat. Ja. Wir werden sehen. Also sie haben zumindest 1:1 ausgetauscht, was problematisch ist, weil sie hätten lieber so vielleicht zwei holen sollen und einen verlieren oder vielleicht, also da hätte schon ein Plus auf ihrer Seite verbucht werden sollen und kein Ausgleich, weil sie ja definitiv hier, facto brauchen sie jetzt immer noch einen Edge Rusher. So, das
Sie haben es
haben
dann aber.
sie, stimmt das recht? Na gut. Aber ich würde trotzdem sagen, sie
Punkt.
brauchen noch einen. Aber gut, sie haben ja auch noch den Draft
Ja,
gehabt.
ich auch.
Sie haben ja auch noch den Draft gehabt, dazu kommen wir gleich. Wir schauen noch mal ganz kurz, wen haben sie noch verloren? Großer Name, wo jetzt alle sagen, oh mein Gott, wie kann man AJ Green weggeben? Wide Receiver, ne? Top-Typ, richtig guter Spieler, aber alter Spieler. So, und wenn du in einem Team im Rebuild-Modus bist, dann brauchst du keine alten Spieler, dann brauchst du junge Spieler, die du noch länger hast. Und ein AJ Green im Umkehrschluss wiederum, ne, der will jetzt auch nochmal vielleicht zu einem Team, wo er die Chance sieht, nochmal irgendwas zu reißen. Ja, also in kein Rebuild-Team unbedingt. Ne? Also da kommen zwei Seiten, treffen sich, die diesen ja, Trade oder diesen Abgang begünstigen. Von daher völlig legitim, völlig verständlich. Bisschen überraschender vielleicht, dass John Ross weg ist. Vielversprechend schnellster Spieler aller Zeiten im Combine, im NFL-Combine, also wirklich ein Speedstar. Hat aber leider nie so richtig Fuß
aber
gefasst. Ne?
Nie fit.
Ja, also
nie,
ja,
nie fit.
Ja.
Also
schade.
Typischer
also,
Combine-Star.
Das ist jetzt so ein Spieler, wo ich sage, ich will jetzt nicht sagen, ah, war ja klar, weißt du, nur gerade auslaufen reicht nicht, aber irgendwie ja doch. Ne? Also es reicht nicht, wenn du schnell bist. Also ein guter Receiver in der NFL, Speed ist wichtig, aber bei Weitem nicht das Wichtigste. Also ein guter Receiver muss Routen rennen können. Ja? Der muss Routen perfekt laufen, sie gut verkaufen können. Ne? Das muss ein Receiver können. Dafür kann er dann auch ein bisschen langsamer sein. Ne? Nützt ja, und na gut, der muss natürlich auch fangen können. Aber setzen wir jetzt mal voraus. Route Running ist so viel wichtiger als einfach nur Speed. Und John Ross ist, na gut, John Ross ist weg. So, jetzt haben wir aber immer noch Free Agency und sie haben immer noch nicht das Thema Offensive Line adressiert. Bis jetzt. Wir haben nämlich Riley Reif geholt.
Ich würde Reif sagen.
Whatever.
Ich sag Reif.
Guter Offensive Tackle. Ja, guter. Redskins, ne? Vom Washington Football Team gekommen.
Genau.
Guter Offensive Tackle, alter Offensive Tackle.
Erfahren.
Ich habe jetzt nochmal nachgelesen und ergänzend zu Twitch, dass Jonah Williams, der Tackle, den sie irgendwie 2018, glaube ich, gedraftet haben, oder 19, ich glaube 18, viel Injury-Pech hatte und auch so ein bisschen als diese Season wird seine Season gehandelt wird, deswegen mal schauen. Den hatte ich ehrlich gesagt nicht ganz so auf dem Schirm. Vielleicht, dann ist es natürlich ein smarter Move, einen Veteran zu holen, der den so ein bisschen auch unter seine Fittiche nimmt, ähnlich wie zum Beispiel bei den Chargers mit Brian Bulaga oder anderen Beispielen. Also da, vielleicht nicht schlecht in der Hinsicht, aber nichtsdestotrotz reicht das nicht. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es reicht nicht einfach nur einen Offensive Lineman überprüfen. Ich finde gerade Free Agency eignet sich, um Offensive Linemen zu holen. Ja.
Definitiv. Also ich hatte Jonah Williams auf dem Schirm, also jemand, der so viel Injury-Pech hat, sicherlich, wenn beide fit sind, meiner Meinung nach, dann gibt dir das eine gute Baseline.
Genau.
Aber der ist halt nie fit.
Genau,
der ist halt nie eine ganze Saison fit. Deswegen, du brauchst halt einen Swing-Tackle noch in irgendeiner Form, der dir beide Seiten vielleicht noch backuppen kann, damit du dann nicht, wenn es mal wieder passiert, dass sich jemand verletzt, was ja häufiger in dem Sport passiert, dass du dann wieder komplett blank bist.
Ja. Die NFL bewertet Talent natürlich sehr hoch, keine Frage, aber was die NFL vielleicht sogar noch höher bewertet, ist Verfügbarkeit. Das heißt, wenn sie einen Spieler haben, der vielleicht talentiert ist, aber keine Season verfügbar ist, planst du nicht mit ihm. So, und hier haben wir einen Spieler, der Pech hat. Es ist Pech, es ist halt einfach so. Ne? Verletzungen können, egal wie fit du bist, du kannst dich immer verletzen, gerade im Football. Aber nichtsdestotrotz planst du jetzt mit ihm. Ja, vielversprechend. Aber kannst du wirklich mit ihm planen? Dann der andere ist alt. Je älter man wird, umso verletzt. Gerade Linemen sind sehr verletzungsanfällig. Ne? Das ist die Frage. Also mir reicht es noch nicht. Und ich würde mal sagen, machen wir den nächsten Step zum Draft. Weil jetzt könnte man ja meinen, dann haben sie vielleicht im Draft die Offensive Line verbessert. Und die Bengals hatten ja auch einen sehr guten Pick mit Pick Nummer 5 in dem vergangenen Draft. Und mit Pick Nummer 5 wäre noch Penei Sewell on board gewesen, ja. Und haben sie den gepickt, Torben? Haben sie den gepickt?
Nein, haben
War
sie nicht.
War das eine gute Idee, den nicht zu picken?
Meiner Meinung nach nicht. Ich hätte ihn genommen, weil ein O-Liner bringt halt immer dich sofort, ein sehr guter O-Liner bringt dich halt auf beiden Wegen, sowohl im Pass als auch im Run nach vorne. Und er schützt deinen Quarterback, also dein größtes Kapital.
Ja.
Und einen Receiver findet man später.
Genau. Stattdessen haben sie nämlich Jamar Chase, Wide Receiver LSU, gedraftet. Und wie Torben schon gesagt hat, einen Wide Receiver findest du häufig noch in der zweiten Runde, dritten Runde. Du kannst Glück haben in der fünften, sechsten. Das finde ich bei Offensive Linemen schwieriger. Ja, also es wird schnell dünn nach den vielleicht 3, 4 Top-Prospects, ja. Wenn da in den Top-5, Top-10 ein Offensive Line, und du brauchst natürlich, wenn du einen brauchst natürlich nur, aber wenn du einen brauchst und da ist einer verfügbar, dann solltest du ihn picken, weil ich glaube, andere Positionen kannst du später adressieren. Also Edge-Rusher und Offensive Tackle sind immer so Dinge, Positionen, die ich wirklich in den Top-10 attackieren würde, wenn ich sie brauche, und natürlich Quarterback, aber das ist offensichtlich. Ja, vielleicht noch ein bisschen Background zu den beiden, die wir hier gerade angepriesen haben, nämlich Sewell und einmal den sie tatsächlich gedraftet haben, nämlich Jamar Chase. Da brauchen wir ein bisschen Background-Info. Penei Sewell ist nicht nur irgendein Offensive Tackle, sondern wird hier als Jahrhunderttalent gefühlt gehandelt. Also da haben sie nicht nur einfach einen guten Offensive Tackle liegen lassen, sondern vielleicht den Offensive Tackle, ja, der die Position am Ende sogar revolutioniert, wer weiß. Stattdessen haben sie Ja'Marr Chase genommen. Zudem muss man wiederum sagen, Ja'Marr Chase hat mit Burrow in dieser historischen LSU-Season zusammengespielt, wo sie gefühlt alle Rekorde gebrochen haben. Ne? Und war sein Nummer 1 Receiver, besser als Justin Jefferson, der bei den Vikings eine unglaublich krasse Rookie-Season hingelegt hat in der vergangenen Season. Ne? Also da ist wirklich, das ist ein super Receiver. Und diese Connection ist da. Und es gibt wenig Connections, die so wichtig sind auf dem Footballfeld wie die zwischen einem QB und seinem Wide Receiver. Da muss alles stimmen, auf die hundertstel Sekunde. Die müssen sich in- und auswendig kennen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass sie den Wide Receiver dort gepickt haben. Inwieweit Burrow da vielleicht auch Einfluss auf die Entscheidung hatte. Ich glaube nicht, dass man einem Rookie, der in seiner ersten Season auch noch verletzt, da besonders viel, vielleicht schon, Entscheidungsgewalt mit auf den Weg gibt. Gerade in der Rebuild-Season. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber am Ende des Tages entscheidet der GM oder der Head Coach oder wie auch immer. Oder der Owner. Und also da gibt's gute Argumente, warum Ja'Marr Chase wirklich ein krasser Pick war. Und auch super funktionieren wird bei den Bengals. Ja. Nichtsdestotrotz fehlt uns immer noch der Offensive Lineman. Den haben sie adressiert in Runde 2 mit Jackson Carman. Guard out of Clemson. So, ist als Guard gelistet. Immer noch kein Offensive Tackle. Und ohne jetzt jedem Guard zu nahe zu treten zu wollen, Offensive Tackle ist nochmal ein Müh wichtiger und vielleicht auch ein Müh schwieriger zu finden. Ich glaube, es ist ja nicht umsonst so, dass Tackles, die auf Tackle nicht besonders funktionieren, dann auf Guard geswitcht werden, um erstmal so oder Tackles, die irgendwann mal Tackle spielen sollen, aber noch zu unerfahren sind und Probleme haben, erstmal auf Guard Spielerfahrung kriegen. Ja, weil man einfach nicht, du musst nicht diese schnellen Passrusher aufhalten, du musst nicht so schnell, ich sag mal, die Pocket zumachen, nach hinten weg. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Position, Tackle. Und wenn der Spieler schon als Guard aus dem College kommt, gelistet ist, ja, dann weiß ich jetzt nicht, wie weit sie sich da verstärkt haben. Und gerade, ich finde, auch einen Guard kriegst du auch noch in den späteren Runden. Ne, und hier waren noch ein, zwei gute Offensive Tackles on board. Also ich meine, Liam Eichenberg war zum Beispiel noch on board von Notre Dame zu diesem Zeitpunkt, meine ich. Wäre zum Beispiel eine Alternative gewesen, um mal einen zu nennen. Aber sie haben die Offensive Line adressiert. Das kann man sich nur wünschen. Und sie haben es auch in der nächsten Runde gemacht. Und ich möchte jetzt, ich weiß nicht, was die Bengals in den Spieler gesehen haben. Das wissen wir nie. Und die werden irgendwas in ihm gesehen haben und ihn deswegen in der zweiten Runde genommen haben. Und es ist zumindest schon mal Offensive Line. Ja. Ich weiß nicht, Carmen, hast du irgendwas? Also,
ich finde ihn gut. Also prinzipiell ist es ein super Spieler, der ihnen auf jeden Fall helfen wird. Ich glaube, der wird in der ersten Saison noch schon starten. Vielleicht nicht sofort, aber im Laufe der Saison. Und der ist besser als das, was sie da haben.
Ja, das stimmt. So. Aber vermutlich auf Guard, oder was meinst du?
Ja, genau, definitiv. Also dafür sind die Arme zu kurz. Und das muss man ja, als Tackle musst du halt auch lange Arme haben. Ja. Und als Guard kannst du das ein bisschen besser verstecken. Ja. Aber es ist, ich würde noch sagen, das ist kein schlechter Pick. Er ist okay. Ja. Er holt halt nicht alles raus, sozusagen aus dem Value des Picks, aber.
Gut, ist halt immer die Frage, ne? Was nimmst du? Nimmst du Best Player on Board oder nimmst du Position Need? Und wenn sie dann das auf die was in dem Fall richtig ist. Ja, sie brauchen Offensive Linemen, und sie haben ihn dort gepickt. Und genau. Gut, Runde 3. Da haben sie dann den Edge Rusher für sich auserkoren. Joseph Osai, out of Texas. Ja, Hook'em Horns und die Longhorns, ja, da ich selber mit denen sympathisiere, also so ein bisschen für die Longhorns bin und wenn ich College gucke, mir auch ganz gerne die Texas-Spiele angucke, kann ich sagen, der ist krass und definitiv für mich ein Stil in diesem Draft in der dritten Runde und ich glaube, der hat richtig Potenzial. Dritte Runde, da geht es so langsam los mit, na, ist das Starter? Dritte Runde kann man noch guten Starter erwischen, deswegen, vielleicht haben sie hier ihren Edge-Rusher gefunden. Was er am College abgeliefert hat, hat mir sehr gut gefallen. Von daher finde ich den Pick hier sehr gut. Und vielleicht, also für mich, gut, Ja'Marr Chase hat so ein hohes Skill-Level. Der einzige Grund, warum Ja'Marr Chase vielleicht nicht der Top-Pick in diesem Draft für mich wäre, ist, weil sie dort hätten Penei Sewell draften sollen. Sagen wir vielleicht nicht der beste Pick, das ist Ja'Marr Chase, aber für mich der Stil im Bengals-Draft, das ist Osai und da haben sie sich auf Edge Rush definitiv verbessert.
Für mich ist das potenziell ist das der beste Pick.
Ja, also wenn man bedenkt, dass es die dritte Runde ist und dass sie dort diesen Spieler kriegen, genau. Ne, das muss man ja auch gegenrechnen. Natürlich ist der Spieler in der ersten Runde vermutlich talentiert, da sollte er ja auch sein, aber dafür hast du auch einen sehr teuren Pick geopfert, ne, und hier hast du mit dem dritten Pick wirklich für mich mindestens Second Round Player bekommen. Ja, also ich hätte echt gedacht, dass der Anfang Second Round weggeht. Na, ging er nicht.
Ich auch.
Ansonsten, was haben sie noch gedraftet? Noch ein Edge mit Cam Sample in Runde 4, Defensive Tackle. nochmal ein Offensive Tackle in der vierten Runde mit Ante Smith. Deonta Smith out of East Carolina. Solide. Also was soll man sagen? Sie haben ihre Needs attackiert. Ja, einen Edge Rusher brauchten sie noch für Kadertiefe mit Sample. Defensive Tackle, wenn dich deine zwei Top-Tackles verletzen, schadet es nicht, vielleicht einen in der Hinterhand zu haben. Ne, haben sie auch einen guten Need bedient. Und ein Offensive Tackle, ja, was soll ich sagen, das war jetzt auch langsam überfällig, ne, dass sie den mal picken. Also solide vierte Runde. Wie gut die Spieler sind, wird sich zeigen, aber definitiv die Position attackiert, die sie brauchen. Runde 5, ein Kicker. Wir reden einfach nicht drüber, würde ich sagen. Wir reden einfach nicht drüber.
Also,
Also bis jetzt, also hat das jemals funktioniert? Also ich meine, gefühlt jeder Kicker, der gedraftet wurde, war in dem Team, wo er gedraftet wurde, erstmal kacke und ist dann zu einem anderen Team gegangen und überraschenderweise war er da dann irgendwie gut. Also ein Kicker zu draften ist immer reines Glücksspiel. Und dann in der fünften Runde? Also irgendwas müssen sie in ihm sehen. Wenn sie, aber es muss mindestens der nächste Justin Tucker sein, weil sonst, weil der auch nicht. Alles darunter würde ich nicht draften. Eben.
Gut. Hey, und wurde Justin Tucker gedraftet?
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ich
weiß es nicht. Aber bei ihm könnte ich mir vorstellen, tatsächlich, aber ich weiß es nicht. Dann haben sie auch ein Center mit Trey Hill, Chris Evans, ein Running Back. Sechste Runde, perfekt für ein Running Back. Und siebte Runde noch ein Defensive End, Wyatt Hubert. Ja. Solider Draft. Für mich Steal des Drafts Osai, Highlight Pick Jamar Chase. Sie haben vorher angesprochen, Edge haben sie drei Ends gedraftet. Ne? Also würde ich sagen, gut attackiert, was sie dort brauchen. Und Offensive Line, meiner Meinung nach, aber zu wenig. Guard gedraftet, Offensive Tackle und einen alten Offensive Tackle geholt. Aber na gut, drei neue Offensive Linemans. Hoffen wir, dass Jonah Williams funktioniert. Und dann schaut das vielleicht auch schon ganz anders aus nächste Season. Ja. Hast du noch was du zum Draft loswerden möchtest bei den Bengals?
Ja, der Draft war außer der Kicker, war das grundsolide. Und wenn man sich jetzt, wir müssen ja ein bisschen auf den Kader irgendwann eingehen, also was ist schon da, wo haben sie schon Potenzial, muss man Spielern vielleicht auch einfach nur Zeit geben. Und von daher, Draft und Free Agency war beides solide. Es kam mir einfach nur so ein bisschen, man könnte das Ganze halt noch aggressiver angehen. Man hat jetzt einen günstigen Quarterback-Vertrag und ich stelle mir halt die Frage, warum nutzt man das
nicht?
Warum ist man so konservativ? Warum ist man so konservativ in dem Bereich? Was ja beispielsweise andere Franchises auch wirklich anders machen.
Ja, wo war der splashy Deal? Wo war dieser Top-Spieler, den man holt? Und auch die Fans zu motivieren, ja? Manchmal brauchst du auch das. Genau. Wo war dieses, boah, was? Der ist jetzt bei den Bengals? Crazy. So, wo war das? Ja, das fehlt. Ja, das fehlt.
Genau.
Aber gut, im Endeffekt geht es nicht darum, Schlagzeilen zu machen, sondern ein gutes Team zu bauen. Und vielleicht, ja, dazu brauchst du nicht zwangsläufig die medienwirksamen Namen. Ja. Aber du hast schon gesagt, den Kader. Schauen wir uns mal den Kader an. Wenn wir uns den Kader anschauen, gut, über die Offensive Line braucht man nicht unbedingt reden, die haben wir schon angesprochen. Wir sehen hier zumindest das Lineup, was ich offen habe, von Pro Football Focus. Da ist Carmen auch schon direkt im Starting Lineup auf Guard. Wir haben Reeve oder Rife, wie auch immer, als routinierten rechten Tackle und Williams auf linken Tackle. Also wenn der funktioniert, dann ist das doch eine grundsolide O-Line. Ne? Aber ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. Kann der Rookie im ersten Jahr überzeugen? Bleibt der alte rechte Tackle gesund und fit? Und wie stark hat sich der linke Tackle Williams über die Offseason entwickelt? Also die Offensive Line, viele Fragezeichen und damit steht und fällt, denke ich, die ganze Season der Bengals mit dieser Offensive Line.
Und wer ist Center?
Hopkins.
Was sagst du dazu?
Ich, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe keine Meinung zu Hopkins. Aber warte, sie haben den Center gedraftet und der ist immerhin nicht Starter.
Ja.
Also,
ne, ja gut, weil sie den spät gedraftet haben.
Aber. Ich habe keine Meinung zu Hopkins. Aber das sagt ja vielleicht auch schon viel. Wir werden sehen. Lass uns nicht weiter über die Offensive Line reden. Die haben wir jetzt lang genug an den Pranger gestellt. Reden wir über was Gutes. Und das ist der Wide Receiver Corps. Ja, das ist auch meine Unit to watch, wenn man so will. Wenn ihr das nächste Jahr Bengals Football schaut, achtet auf die Receiver. Wir haben Jamar Chase, ja, von dem ich viel erwarte. Das ist zugleich auch mein Guide to watch. Ja, der wird rasieren. Also Justin Jefferson hat performt ohne Ende und Jamar Chase war im College, wie gesagt, noch ein Tick besser, meiner Meinung nach. Also da können wir viel erwarten, auch ein bisschen physischer. Bin ich ganz gespannt drauf, freue ich mich. Aber er ist nicht alleine. Das heißt, er hat auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Double Coverage im Gesicht. Nein, die haben auch noch Higgins. Higgins, Rookie aus dem letzten Jahr, absoluter Breakout-Kandidat fürs nächste Jahr, hat schon seine Rookie-Season gut gespielt und da erwarte ich Großes im nächsten Jahr. Das heißt, du hast zwei Top-Wideouts. Das macht es für die Receiver natürlich auch noch einfacher, weil die Defense sich auf beide konzentrieren muss. Und du hast mit Boyd einen wirklich unterschätzten, sehr guten Slot-Receiver. Ja, der für sich nicht beansprucht, ein Wideout zu sein. Nein, das ist dieser wirklich schöne, super Slot-Receiver, den man auf schnelle Routen hinter die Linebacker schicken kann, der die Safeties fordert, der die Linebacker fordert, der shifty ist, der das Feld, was ihm als Slot zur Verfügung steht, auch nutzt. Und ja, da also dieser Receiver-Korb ist krass. Ich weiß nicht, wie gut er in die Tiefe ist, aber das Starting-Line-Up ist überragend. Ja, und da können wir uns viel von versprechen. Und hinzu kommt ja auch noch mit Joe Mixon, der jetzt prinzipiell erstmal Running Back ist, hast du aber auch einen Running Back, der Bälle fangen kann. Das heißt, du hast auch dort nochmal eine zusätzliche Waffe im Backfield. Mit einem QB, der wirklich gut gespielt hat in den Spielen, die er gespielt hat. Ja, also da war ja wirklich, das war eine unglaublich starke QB-Draft-Class. Fast schon vergleichbar mit der Eli Manning Rivers und Russellsberger Draft-Class. Ja, also wenn Tua jetzt noch...
Sowas sagt man nicht nach einem Jahr. Sowas sagt man nicht nach einem Jahr.
Na, warum nicht? Ey, Herbert hat...
Vergleichst gerade Legenden mit Menschen, die ein Jahr in der NFL waren.
Ja, und das mache ich trotzdem. Was, nur davon ausgehend, was ich letztes Jahr gesehen habe in den paar Spielen von Burrow, in den Spielen von Herbert und Tua... Tua nehme ich nochmal raus. Tua hat das Potenzial dazu. Aber gut, da müssen wir nochmal abwarten. Ist ja auch egal. Nichtsdestotrotz, Joe Burrow, die Zukunft gehört ihm in Cincinnati. Und mit den Receivern und dem Running Back im Backfield kann er sich nur noch ein, zwei gute Offensive Linemen wünschen. Und dann ist diese Offense loaded. Ja.
Das ist halt die Frage. Das hat ja im ersten Jahr nicht geklappt. Gerade die Tiefenpasse sind ja einfach nicht angekommen. Also trotz guter Receiver. Sicherlich hatte er wenig Zeit, aber er hatte auch im College schon nicht den stärksten Arm. Also das hat sich ja nur bestätigt.
Déjà-vu. Wo hatten wir das schon mal? Ach ja, bei Twitch. Ja. So, ja, du hast es aber auch schon gesagt. Wie gesagt, wenn du die ganze Zeit hinten auf der Flucht bist, weil du permanent den Pass-Rush an deinem Gesicht hast, ja, dann wirfst du auch nicht tief oder bist verunsichert beim Tiefwerfen. Aber du hast recht und es ist aber auch ein junger QB. Ja, und wenn ein QB dort seine Schwäche hat, dann wird die halt jetzt auf NFL-Level auch vielleicht weggecoacht, ne? Von daher, ich bin da guter Dinge. Ich glaube an Burrow, ich glaube an diesen Receiver-Korb, ich glaube an den Running Back Mixon und wenn jetzt noch die Offensive Line funktioniert, dann kann das eine richtig starke Offensive werden. Kommen wir zur Defense? Ich würde sagen, wir kommen zur Defense, ne? Wir widmen den Bengals ganz schön viel Zeit, aber die Bengals sind auch erklärungsbedürftig, weil da ziemlich viel...
Definitiv, also ich lasse dich auch einfach gerne reden.
da liegt halt also, viel im Argen, ja, da kann man viel ansprechen, ja.
Und wenn man, ja, bei den Chiefs sagt man dann einfach, ja, die sind gut.
Bei den Chiefs sagt man Mahomes und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Dann sagt man vielleicht noch Travis Kelce und Tyreek Hill, aber gut. Ja. Wenn wir uns die Defense anschauen, das geht ein bisschen schneller. Defensive Line, wir haben es angesprochen, hängt genauso wie die Offensive Line ganz stark an den Spielern, die jetzt noch nicht auf einem Top-Level sind, aber dahin wollen. Und die Frage ist, ob sie das schaffen. Ja? Ob das ein Hendrickson schafft, der jetzt in verhältnismäßig große Fußstapfen treten muss von Lawson. Wobei man auch sagen muss, jetzt Lawson ist ja auch kein Top 20, also kein Top 10 Pass-Rusher gewesen, ne? Aber trotzdem war er der Beste letztes Jahr. Er war schon wirklich gut.
Top 10.
Top 10 könnte also sein.
Top 20. Auf jeden Fall.
Habe ich danach auch noch
so, Top 10 gesagt. Also Top 10. So, also Top 10 kann man argumentieren, auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also ich will jetzt sagen, es sind keine Bosa-like Fußstapfen oder so. Oder mal Jared-Fußstapfen. Aber es sind schon größere Fußstapfen, in die er da reintritt. Nichtsdestotrotz, da hängt es halt davon ab, ob er das schaffen kann. Gleiches gilt für so sehr wir den jetzt hier auch gelobt haben, Hubbard oder Hubbard, wie auch immer man ihn ausspricht. Für ihn gilt das Gleiche und für Osai natürlich auch. Ein Rookie muss man immer schauen, gerade ein Drittrundenpick. Also bin gespannt. Pass Rush bei den Bengals ist so Boom-or-Bust, finde ich. So eine Boom-or-Bust-Situation. Die Tackle, klar, wenn Reader fit ist, dann hast du da den Anker schlechthin und dann brauchst du dir da auch keine Sorgen machen. Cornerbacks haben sie 1-1 irgendwie gefühlt ausgetauscht mit hoffentlich einem Waynes, der fit ist. Wen sie dann starten lassen, Hilton oder Awuzie, mal sehen. Aber das ist, denke ich, grundsolide. Und mit den Safeties, ja, mit Bates haben sie halt einfach einen überragenden, wie schon gesagt, Free-Safety. Und da brauchen sie sich, glaube ich, erstmal keine Sorgen machen. Da haben sie ihren Leader in der Defense gefunden. Und auf der
und auch Bell ist okay. Also Bell ist ja, auch genau. Okay. Der andere Safety
ja, ist auch da. Allen, also auch Allen ist gut. Also die sind da solide. Ne? Und, und Linebacker relativ jung, ne? Mit zwei Rookies aus dem letzten Jahr. Davis Gaither und Wilson. Logan Wilson.
Logan
Wilson. Ja,
das ist, Logan Wilson. Also das muss man sagen.
Beide Fans.
Ja, der Typ. Beide Fans, absolute Maschine. Ja. Und wir haben es vorher gesagt. Wenn ihr euch die Draft-Folgen aus dem letzten Jahr anguckt und anhört,
Steel.
Logan Wilson haben wir als Steel, beide. Ja. Ja. Und er hat abgeliefert.
Ist immer schön, wenn man sich selber auf die Schulter klopfen darf, weil ein Steel funktioniert. Und dann blendet man einfach die 80% aus, die halt nicht funktioniert haben. Aber so ist das halt. Gerade den
Aber um da nochmal einzugrätschen, weißt du, welchen Pick ich vorher gesagt habe? Der als Steel, der wirklich ein Steel war, wo ich mich richtig gefreut habe. Das ist ein richtiger Breaker jetzt, aber.
Ja, ich also, einfach rein. Ja, hau raus.
Der hier, Onwenu von Michigan, der Guard von den Patriots, der Sechstrunden-Pick, der sofort Starter war und richtig gut. Ich glaube, auch die drittmeisten Rookie of the Year-Stimmen gekriegt hat. Jetzt, da habe ich mich ein bisschen für gefeiert, als ich das jetzt nochmal gesehen habe.
Da haben wir einen kurzen Ausflug in die NFCs gemacht, aber vielleicht kann man das trotzdem aufgreifen, nämlich was wir vorhin gesagt haben, bezüglich des Zweitrunden-Picks. Guards, gute Guards kriegst du auch später. In der zweiten Runde draftest du eher ein Offensive Tackle und Guard ist so für mich dritte, vierte oder halt vielleicht auch, aber fünfte, sechste ist dann schon Glück. Das sind ja immer die Picks so, das sind Projekte und entweder sie klappen oder sie klappen halt nicht. Ja, und in dem Fall, bam, und dass sie so schnell klappen, das ist natürlich crazy. Genau, also junge Linebacker auch dort, also die, aber so ist das halt im Rebuild-Team, wenn man sich das Line-Up anschaut, viele Fragezeichen, vieles muss stimmen, vieles muss aufgehen und dann ist, kann das bei den Bengals klappen. Das bringt uns doch auch schon zur Prognose. Und wenn ich jetzt nochmal so versuche, das alles so ein bisschen zusammenzufassen, dann lässt sich sagen, was haben die Bengals im positiven Sinne? Sie haben starke Waffen. Starken Wide Receiver Korb, starken Running Back mit Joe Mixon, der hoffentlich dann auch fit bleibt. Sie haben eine vielversprechende Secondary, ne, mit soliden Cornerbacks, einem All-Pro-Kandidaten in Bates, ja, auf Safety. Meiner Meinung nach, was nicht so gut ist, sie haben zu wenig Offensive Line. Die Offensive Line nicht gut genug verbessert. Ich bin eher.
Sie haben keine Tight Ends.
Wir haben nicht über die Tight Ends gesprochen. Weil ist, irgendwie sind sie non-existent. Genau. Ich muss selber gerade nochmal gucken.
Das muss man ja mal sagen.
Usoma.
Ja. Also wir reden 40 Minuten über die Bengals und wir erwähnen die Tight Ends nicht. Ja,
jetzt kann man sagen, fahrlässiger Podcast oder man kann sagen, so wenig erwähnenswert. Ja, nein, also du hast natürlich recht. Aber du kannst mit diesem starken Receiver-Core die Titans auch die Tight Ends im Passing-Game so ein bisschen kompensieren. Aber im Blocking-Game ist halt auch wichtig, wenn deine Offensive Line schwach ist. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, reine Blocking-Tight Ends sind immer nicht so die Big Names. Also es kann sein, dass da vielleicht auch ein Tight End dabei ist, der zumindest ein guter Blocking-Tight End ist, wo dir der Name vielleicht gerade nicht so präsent ist. Weil die medienwirksamen Tight Ends sind dann doch oft eher die, die entweder beides können, blocken und fangen. Oder eher die, die dann ihr Ceiling empfangen haben, ne? Im Catchen. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Titans sind irgendwie so non-existent bei den Bengals. Ja? Also um es nochmal zurückzubringen, Titans, ja gut, haben wir jetzt nochmal aufgegriffen. Ne? Offensive Line Support war zu wenig in der Offseason. Burrow hat gut losgelegt letztes Jahr, keine Frage, und ich verspreche mir viel von ihm, aber zweite Jahr für einen Rookie, für Sophomore, ja, so heißt es ja dann, ne, irgendwie so. Also Second-Year-Quarterback ist immer schwieriger. Es gibt jetzt viel Tape und du hast oft einen Schritt zurück im zweiten Jahr und eine Verletzung, da muss man auch erstmal mental wieder rauskommen. Ne, wenn wir so an Robert Griffin denken, überragende Rookie-Season war ja, meine ich, auch Offense. Rookie of the Year-Kandidat, sogar noch vor Andrew Luck, ja, nach der Verletzung war es das dann gewesen. Ne? Also, da muss man auch erstmal schauen. Viele Fragezeichen bei den Bengals. Ich sage, vierter Platz in der Division, dabei bleibt es, aber einfach, weil es eine super starke Division ist und sie gehen da raus mit einem Rekord von 5-12. Jetzt kommst du, was sagst du?
Ich sage auch 5-12. Also, ich habe hier geschrieben 5-6 Siege und ja, dabei bleibe ich auch. Die Offense-Line ist weiterhin eine Schwachstelle. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht noch aggressiver angegangen sind, aber sie haben Potenzial und darauf lässt sich aufbauen.
Sehr schön. Also 5-12 von uns beiden, letzter Platz. Kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team, die Cleveland Browns. Interessantes Team. Hatten einen Rekord von 11-5 und alle, die sich vielleicht an ein anderes Browns-Team erinnern von noch vor ein paar Jahren, dann war der auch gerne mal 1 zu 15 oder so. Ja, da hat man sich über diesen einen Sieg noch gefreut. Gott sei Dank keine Nullnummer. Ne? Und ja, da ist einiges passiert in den letzten Jahren, da hat sich viel verändert und wird spannend darüber zu sprechen. Was lief gut bei den Cleveland Browns in der letzten Season? Was lief nicht so gut, Tom?
Vieles, vieles lief gut. 11 Siege, das heißt schon mal viel. Kevin Stefanski, zum ersten Mal Head Coach, hat der ganzen Offense eine Identität gegeben, die auch echt gut umgesetzt werden konnte. Und Andrew Berry, muss man auch als General Manager mal loben, hat einfach einen extrem guten Job gemacht. Er hat die richtigen Spieler geholt, er hat die O-Line verstärkt, er hat Stefanski verpflichtet, was ja auch einfach ein krasser Job ist. Und so hat man tatsächlich den Turnaround geschafft von 6 und 10 auf 11 und 5. Das schaffen so nicht viele. Man hat es in der 6 und 10 Saison ja schon gesagt, dass die Browns das Potenzial hätten, aber dieses Potenzial muss man natürlich auch immer erstmal aufs Feld kriegen. Und ich glaube, mit 11 Siegen ist man erstmal richtig glücklich und das Ganze wirkt sich statistisch aber leider noch gar nicht so aus. Sie haben die 14. beste Offense, also durchschnittlich, und sie haben am 10. meisten Punkte reingekriegt. Also sie haben auch mehr Punkte reingekriegt, als sie wirklich gemacht haben. Sie haben 408 Punkte gemacht und 419 kassiert. Wenn man sich die Spiele anguckt, das waren spannende Spiele, weil es keine Shootouts waren. Es waren die grundsätzlich so One-Possession-Games, also vielleicht ein Field-Goal, einen Touchdown dazwischen, maximal 10 Punkte. Aber dann haben sie halt auch mal verloren. So kommt so eine Statistik zustande. Aber wenn das so häufig ist, wenn man so häufig knappe Spiele gewinnt, dann hat man auch erstmal eine gewisse Qualität. Und die haben sie definitiv, die haben sie in der Offensive Line, die meiner Meinung nach überragend besetzt war. Und die haben sie aber auch natürlich mit Einzelspielern, also
Vielleicht.
Denzel Ward, Myles Garrett.
Und sie war überragend dank einer super Offseason im vorhergegangenen Jahr. Ja.
Genau, das sollte man vielleicht dazu sagen. So, liebe
Bengals.
Bengals, geht man eine Free Agency an und holt sich das Kapital. Also nicht nur eine Free Agency, weil ein Starting-Tackle haben sie auch gedraftet. Aber jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wo war denn Probleme? Man hat Myles Garrett, aber trotzdem war der Edge Rush so, ja, man hatte halt Myles Garrett und auch einen Spieler kann man halt doppeln und zur Not noch einen Fullback draufstellen. Und man hat sie halt, es war halt so die zweite Option, die hat so ein bisschen gefehlt. Die Linebacker waren ein großes Problem und ja, zum Schluss hat auch einfach ein bisschen Erfahrung gefehlt. Allgemein, die ganze Defense kann man eigentlich auf jeder Ebene der Defense, also sowohl Line, Linebacker oder Secondary, an sich verbessern. Und jetzt können wir eigentlich gleich in die Offseason starten.
Ich
Man
möchte
muss
dir
halt
nur
sehen.
ganz, ganz kurz eine Streitfrage stellen, die wir auch auf Twitch schon hatten. Ist Baker Mayfield ein Franchise-Quarterback, Torben? Ist Baker Mayfield
Ja,
ein
ja.
Franchise-QB?
Ich sage, prinzipiell, er hat das Potenzial dazu. Er hat eine gute Rookie-Saison gehabt, er hat eine schlechtere Sophomore-Saison gehabt und in der letzten Saison hat er das System. Man sagt immer, ja, der Coach macht ein QB-freundliches System, ja, aber man muss es auch umsetzen können. Und das ist ja das, was Kirk Cousins das Problem hat, dass er halt das System sehr gut umsetzt. Und Baker Mayfield ist für mich Kirk Cousins mit Swag, aber um ein richtiger Franchise-QB zu werden, muss er das natürlich jetzt auch bestätigen. Du brauchst eine Konstanz und er muss natürlich auch noch einen Schritt machen. Aber dann hat Baker Mayfield definitiv das Potenzial, ein Franchise-QB zu sein und er passt in die Offense. Er kann diese Offense umsetzen.
Der Vergleich
Von daher.
ist halt einfach überragend, weil es für mich genau die gleiche Situation ist. Kirk Cousins auch immer ständig. Man kann ihn irgendwie nicht cutten, weil er dann wieder irgendwie so ein krasses Spiel raushaut und alle sich denken, hätten sie eigentlich wieder in die Playoffs gebracht. Und dann aber in den großen Spielen, in den Primetime-Spielen oder in den Playoffs irgendwie wieder komplette Katastrophe ist und dann wieder performt. Also so, das ist so, wann trifft man die Entscheidung, jemanden zu cutten? Und bei Baker Mayfield kommt jetzt auch bald die Frage, wenn er aus seinem Rookie-Vertrag rausgeht. Verlängere ich ihn, gebe ich ihm das Geld oder gebe ich ihm das nicht? Und das ist eine berechtigte Frage, weil er hat ein Auf und Ab gehabt. Von den Statistiken her ist er immer nur im Mittelfeld. Ne? Also das ist 18. was Passing Yards angeht, 17. Versuche, 12. Touchdowns. Ne? Also das ist alles okay, aber das ist die Frage, ist das der Franchise Quarterback? Ja? Das ist eine Frage, die sich
Deswegen.
die Browns stellen müssen. Und das ja, diskutieren wir dann wahrscheinlich, wenn es soweit ist.
Definitiv, aber man muss halt auch sehen. Erstens glaube ich, dass er einen Vertrag von den Browns bekommt oder von irgendwem anders, der auch hochdotiert ist. Aber die Frage ist, ich bin gespannt, wann er ihn unterschreibt, ob vor Josh Allen oder danach.
Ja, stimmt.
Weil die sind in der gleichen Situation. Und ich glaube, dass Mayfield natürlich diese Auf- und Abs hatte. Der hatte auch in drei Jahren drei Head Coaches, hat drei Systeme gelernt.
Das stimmt.
Und das ist für einen jungen Typen natürlich auch schwierig. Ich glaube an ihn. Ich finde, er ist ein Leader. Ich finde, er ist ein geiler Typ. Seine Mic'd-Ups kann man sich geben. Bei YouTube könnt ihr das einfach mal eingeben.
Ja.
Von daher.
Ich wünsche ihm auch nur das Beste. Es war nur eine Frage. Ich wünsche ihm das Beste. Ich finde, es auch ein cooler, charismatischer Spieler. Ich feiere seine Werbung, wo das Stadion sein Zuhause ist. Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall super charismatischer Typ. Jemand, dem man gerne beim Spielen zuguckt. Ich wünsche ihm nur das Beste. Aber wir müssen das definitiv im Auge behalten. Okay, Offseason. Du wolltest zu Offseason kommen.
Free Agency. Genau, Offseason. Free Agency heißt natürlich nicht nur Spieler bekommen, sondern Spieler verlieren. Man hat Olivier Vernon verloren, man hat Sheldon Richardson verloren in der Defensive Line, man hat Larry Okunjobi verloren. Das ist erstmal schlecht für die Tiefe. Das ist schlecht für die Mitte, eine Position, die außer Miles Garrett sowieso nicht viel geboten hat. Da haben sie jetzt noch ihre zweit-, dritt- und viertbeste Option verloren. Und sie haben mit Terrence Mitchell einen Corner verloren. Das Schöne bei den Browns ist, sie haben das Ganze auch sehr gut adressiert. Sie haben den Edge gebraucht, sie haben sich Jadeveon Clowney geholt. Und ich bin ein riesiger Fan von dieser Verpflichtung. Jadeveon Clowney hat in den letzten Jahren zwar nur auf die Fresse gekriegt und hat auch nicht gut gespielt in den Systemen, aber als zweite Passing-Option, als Pass-Rush-Option neben Myles Garrett finde ich ihn mega gut. Ich finde ihn klasse, wenn man ihn rumschieben kann, als auf eine Drei-Technik, also zwischen Guard und Tackle oder halt auf eine Fünf, also outside vom Tackle oder halt ganz als Outside-Linebacker. Und das kann er, glaube ich, spielen. Er ist ein überragender Runstopper, das heißt, er erfüllt auch da einen Need. Und ich glaube, dass das sein Spot sein kann. Und er ist mein Guy to watch bei den Browns. Das kann ich auch jetzt schon so sagen. Und trotzdem war das nicht genug. Sie haben gesagt, okay, ich muss eine Rotation schaffen. Und da haben sie sich Tagarius McKinley geholt, der sicherlich kein Starter ist und sicherlich sein First-Round-Talent nicht bewiesen hat, aber ein solider Typ ist. Und den du auf jeden Fall in deiner Rotation haben willst. Dann das nicht genug. Ich habe gesagt, sie müssen an sich auf jeder Ebene was tun. Und sie haben sich John Johnson den Dritten geholt, den Safety der Rams. Und der definitiv der beste verfügbare Safety auf dem Markt war. Und dieser Typ wird die Defense verstärken. Er wird sie besser machen. Er ist flexibel einsetzbar. Also das, was die Browns ja in der Defense auch spielen wollen. Und zwei überragende Verpflichtungen, vernünftige Verpflichtungen wie McKinley oder auch Troy Hill als Veteran Corner, was nie verkehrt ist, sagen mir schon, dass sie in der Free Agency einen super Job gemacht haben. Und dann dahingehend ist es natürlich auch immer so, wie draftet man? Man sollte nie mit klaren Needs in die Draft gehen, weil dann hat man immer das Problem, ja okay, ich habe noch keinen Cornerback, also muss ich jetzt an dieser Stelle einen Cornerback nehmen, auch wenn es vom so Talent-Wise-mäßig vielleicht noch gar nicht dran ist. Das Problem haben sie nicht gehabt. Sie hatten alles schon besetzt und haben dann aber mit Greg Newsom gleich in der ersten Runde von Northwestern einen guten Corner verpflichtet, der Potenzial hat. Sie haben in der zweiten Runde Jeremiah Owusu-Komara geholt von Notre Dame, den ich persönlich, das ist mein Lieblingspick von den
Browns. Wie konnte der fallen? So, wie konnte der so weit fallen? Das habe ich echt nicht verstanden. Das habe ich echt nicht verstanden.
Genau.
Also wirklich überragend
gespielt. Richtig, auf Linebacker Edge.
Ist halt auch wirklich da, wenn du sagst, wer ist gegenüber von Myles Jarrett? Er als Outside Linebacker,
genau.
Super Pass Rusher, ist jetzt ja kein Middle Linebacker, ist ja wirklich Outside, kannst du in der 3-4 gut über Außen jagen, kann aber bestimmt auch, wenn die Browns eine 4-3 spielen, auch dort den Outside Linebacker, einen Sam oder einen Will spielen, kein Problem. Also wirklich sehr vielschichtiger Linebacker und ja, genialer Pick.
Richtig, und ansonsten Schwartz.
Oder
Schwartz.
Guter Receiver.
Guter Receiver in der dritten Runde. Auch da, was Tiefe angeht, super. Ansonsten ein Offensive Tackle mit Hudson, ein DT mit Tolgia von Ohio State. Demetric Felton von UCLA in der sechsten Runde als Running Back geholt. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Allgemein eine sehr gute Free Agency, ein guter Draft. Sie haben die Schwachstellen adressiert und wirklich Premium-Lösungen dafür gefunden. Und das ist, also viel besser kann man es quasi nicht machen, meiner Meinung nach. Und wenn wir uns jetzt den Kader angucken, muss ich sagen, welcher Kader, abgesehen von Tampa Bay, ist denn besser, hat denn weniger Schwachstellen? Man hat einen guten QB, der sich natürlich noch weiterentwickeln kann. Man hat mit Keenum und Lauletta zwei Backups, die in Ordnung sind. Man hat auf Running Back das beste Tandem der Liga. Man hat Chubb, der meiner Meinung nach der beste reine Runner ist in der Liga, auch besser als Derrick Henry. Er ist natürlich physisch, er ist natürlich nicht so ein Monster, aber als reiner Runner, was seinen Antrieb
jetzt angeht. Jetzt muss man auch sagen, er ist kleiner. Ne? Also Derrick Henry ist auch riesig, ja, er ist ein Monster, aber Chubb ist so eine kleine Kanonenkugel. Ne? Also das ist so ein Downhill-Runner, der einen tiefen Schwerpunkt hat und mindestens genauso eklig zu tackeln ist, auch wenn Henry natürlich eine Erscheinung ist. Aber einen tiefen Running Back, der so flach kommt und so viel Power dahinter hat, ne? Der ist noch ekliger zu tackeln, weil du musst ja noch tiefer kommen. Na, also
genau, weil der Tief im Football ist es so, der Tiefere gewinnt. Und ein Henry, der ist natürlich so ein Monster, dass du den auch nur in die Beine knallen kannst, weil er einfach sich sonst einfach mitnimmt im Tackle und dich dann einfach noch 3 Yards mitzieht. Bei Chubb ist es so, der ist so tief, dass du so tief erstmal kommen musst. Aber sie haben natürlich, er ist nicht der Einzige da in diesem Backfield, sondern sie haben Kareem Hunt als Receiving Back oder Under Running Back. Also sie können tatsächlich ein richtig krasses Running Back Duo, sie können Two-Back spielen. Und das glaubhaft. Und man weiß nicht, wer den Ball bekommt. Und zusätzlich haben sie auch mit Janovic noch einen richtig krassen Fullback, den man auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig ein guter Fullback ist. Und wenn ich mir dann noch die Receiver angucke, was die Offense angeht, wenn ich jetzt schon weiß, okay, die spielen viel Two-Back, sie haben auch mit Mayfield einen Quarterback, der doch laufen kann. Man spielt an sich oft nur mit 2, maximal 3 Receivern auf dem Feld. Und die 2 Receiver sind wahrscheinlich OBJ und Jarvis Landry. Das finde ich erstmal vom Potenzial her super. Ja. Egal, was OBJ für ein Charakter ist, ich glaube, dass man den integrieren kann. Der hat am Anfang der Saison Probleme gehabt, wahrscheinlich auch vom System her. Aber ich glaube, als Deep Threat, als Qualitätsreceiver ist der super. Jarvis Landry genauso. Der ist mehr als ein reiner Slot-Receiver, was er seit Jahren beweist. Und zusätzlich, als sie haben mit Higgins und Switzer noch für die Tiefe gute Leute. Sie haben mit Donovan Peoples-Jones einen Deep Threat, der letztes Jahr halt OBJ dann echt gut ersetzt hat. Also, und da sie sowieso 22, 21 Personal spielen, das heißt sowieso immer mindestens ein Tightend und wenn ich 2 Tightends oder halt 2 Running Backs auf dem Feld haben, finde ich, ist das ein richtig starker Korb. Ja, apropos Tightends, sie haben halt auch den komplett, sie haben wahrscheinlich mit Tampa Bay den krassesten Tightend Room der Liga. Sie haben Hooper, sie haben Njorgu und sie haben Harrison Bryant. Harrison Bryant vergisst man häufig, das ist ein Rookie aus dem letzten Jahr, 4. Runde, glaube ich. Der hat 3 Touchdowns gefangen. Die haben alle über 500 Snaps gespielt und sind richtig ausgeglichen. Austin Hooper hat einen riesen Vertrag gekriegt letztes Jahr. Njorgu, es hat einen Grund, warum sie den nicht abgeben, weil sie ihn tatsächlich vom System her brauchen. Und wenn man dann zum Abschluss wiederum auch die O-Line noch dazu nimmt, die mit Coughlin und Wills 2 starke Tackle hatten und wahrscheinlich die beste Interior-Line in der ganzen Liga mit Bottoni und Tretter und Teller, kann ich nur sagen, diese Offense ist loaded, diese Offense hat ein richtiges System. Sie spielt jetzt das ein Jahr weiter im System, was zu ihnen passt. Ihnen fehlt vielleicht ab und zu ein bisschen die Tiefe, aber mehr geht in der NFL quasi nicht, Offensive Football angeht.
Ja, definitiv.
Oder möchtest du mir widersprechen?
Auf gar keinen Fall. Es ist die perfekte Offense. Also da ist es auch für Mayfield wirklich gut. Du hast immer viele Blocker auf dem Feld. Du hast 1 bis 2 Tight Ends auf dem Feld plus diese überragende O-Line. Das heißt, du hast die Option zu laufen. Der Gegner stellt sich auf den Lauf ein. So, dann kommt diese Play-Action. Dann kommt die Play-Action-Geschichte mit Mayfield. Und du hast gesagt, er kann gut laufen. Er ist jetzt natürlich kein Lamar Jackson-Type-Runner, der jetzt downfield geht und zweiter Running Back ist.
Ich habe gesagt, er kann laufen.
Genau. Und er kann ja auch gut laufen. Aber er kann vor allem gut laufen im Sinne von, er macht seine Rollouts im Backfield und wirft aus dem Lauf. So, und das kann er wirklich gut. Und wenn du dann ein kompaktes Blocking-Zentrum hast, sage ich mal, und dann diese beiden Receiver outside, ja, die dann auch noch davon profitieren, dass man gegen die Browns auch viel gegen den Run erstmal spielt als Defense, dann wird das super funktionieren. Mit den Tight Ends, sehr starke Offense, kann ich dir absolut nicht widersprechen.
Ja. Ja, natürlich gibt es immer, letztes Jahr war halt oft das Problem, dass die Defense der Offense sozusagen nicht ganz Schritt halten konnte. Und die Defense-Line mit Myles Garrett als Überspieler, der Defense-Player-of-the-Year-Kandidat, glaube ich, jedes Jahr ist, wenn er nicht irgendwie Mason Rudolph mit seinem eigenen Helm verprügelt, was immer noch, es ist zwar gemein, aber es sah auch echt witzig aus. Als nicht betroffener Mensch fand ich es, also ich finde, sowas sieht lustig aus. Ja, aber da, selbst der Verstärkung kriegt in der D-Line, mit Jadeveon Clowney, mit McKinley. Sie haben mit Billings und McDowell immer noch Inside auch Rotationsmaterial, was auch wichtig ist. Man kann nicht nur Stars haben, Aber man hat natürlich jetzt auch wirklich High-End-Potenzial mit, wirklich mit Garrett und Clowney. Solche zwei Spieler haben nicht viele in der Defense-Line. Die Linebacker waren eine Schwachstelle. Man hat mit Tony Fields jemanden gedraftet. Man hat Owusu Koramoah geholt, der jetzt kein klarer Mike-Linebacker ist. Aber man muss auch sagen, sie spielen halt auch viel mit 5 DBs auf dem Feld. Und deswegen muss man sagen, diese Schwachstelle innerhalb des Teams, glaube ich, kann man noch am besten verschmerzen, wenn man sich dann wirklich die Cornerbacks beispielsweise anguckt. In der Secondary, sie hatten sowieso schon mit Ward und Greedy Williams ein gutes Duo. Sie haben mit Troy Hill einen Veteran geholt und mit Newsom jetzt auch noch einen First-Rounder investiert als Cornerback. Finde ich stark. 4 gute Cornerbacks oder potenziell gute Cornerbacks zu haben. Man kann nicht genug Cornerbacks haben in der heutigen NFL. Und von daher gefällt mir der Room gut. Sie haben neben John Johnson startet wahrscheinlich Harrison, der ein solider Starter ist. Und sie haben John Johnson von den Rams geholt, der wahrscheinlich diese Secondary nochmal auf ein anderes Level holt. Deswegen, sozusagen jetzt...
Warte ganz kurz. 2 Anmerkungen noch zur Secondary. Denzel Ward für mich einer der besten Corners und man darf nicht vergessen, war letztes Jahr verletzt. Und zu John Johnson, da bin ich wiederum gespannt, weil der auch viel davon profitiert hat, dass er bei Staley, bei den Rams in der Defense, so ein Schweizer Taschenmesser war und der ihn perfekt eingesetzt hat. Das ist jetzt die Frage, ist er ein Pure Safety oder muss er auch perfekt eingesetzt werden? Und das wird interessant werden, wie die Browns mit ihm umgehen werden. Ob sie ihn, er ist guter Safety, keine Frage, aber ob sie ihn auch so effektiv nutzen werden wie die Rams und können. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob er nicht vielleicht auch ein Stück weit Systemspieler gewesen ist. Ich denke nicht, aber das ist etwas, was man bei Johnson auf jeden Fall beobachten muss, wie gut er in dieses Browns-System passt oder ob er sehr stark von Staley's Defense bei den Rams profitiert hat im vergangenen Jahr. Ne? Da bin ich mal gespannt.
Ich glaube, wer so viel Geld in den Free Agent investiert, in den Safety, die ja auch sozusagen, was ja jetzt nicht meistens nicht am besten bezahlt werden, wer so viel Geld in so einen Spieler investiert, der hat einen Plan. Der macht das nicht einfach so. Und deswegen, ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Und deswegen auch meine Vorhersage, Browns 13 Siege, 4 Niederlagen und die holen sich die Division dieses Jahr. Meiner Meinung nach, ich bin der Erste, der auf diesem Hype-Train jetzt schon ist und sagt, dieses Team hat so viel Potenzial, ich möchte, dass sie 13 Siege holen und die Division gewinnen. Besser als Baltimore, besser als die Steelers, besser als Cincinnati sowieso.
Die Browns erinnern mich immer so ein bisschen an die Chargers. In der Offseason, also zumindest die Browns der letzten 2-3 Jahre. In der Offseason heißt es immer, boah, die haben so krass abgeliefert, die haben so gute Spieler geholt, die haben alles richtig gemacht und dann irgendwo hapert es immer. Und ich glaube auch dieses Jahr hapert es wieder irgendwas. Und zwar hapert es an Baker Mayfield, leider, ich glaube ja, und so ein bisschen an dem Unmut im Receiver-Raum. Ja, das war wieder so ein bisschen, wenn wir dann letztes Jahr und vorletztes Jahr denken, da war er oft auch in der Kritik von den eigenen Spielern. Da musste sich viel gefallen lassen, was erstmal prinzipiell streng zu verurteilen sind, dieses Fingerpointing. Aber es war ein Problem in der Browns Offense, einfach wegen dieser Unbeständigkeit von Mayfield. Ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ich sage 10-7, aber trotzdem Platz 2 in der Division und definitiv Playoffs, vielleicht auch 11-6. Mal gucken. Playoffs sind aber drin für die Browns über die Wildcard. Ja.
Das kann deine Meinung sein. Ich bin positiv gestimmt. Ich möchte, dass die Browns sie hatten letztes Jahr beispielsweise keinen Hype. Alle haben gesagt, ja, die hatten davor das Jahr den Hype. Das Ding, trotzdem haben sie nur 6 Siege geholt. Was soll ein neuer Coach schon bringen? Ich sage, mit Stefanski als Head Coach.
Das Schöne ist, wir sind ja kein Harmonie-Podcast, sondern ein... Ja, oder Livecast, wenn man so will. Wir sind ja nicht darauf aus, dass wir hier uns gegenseitig sagen, wie toll wir sind und wie recht wir haben. Nein, ist doch schön, wenn es Reibungspunkte gibt. Und ich denke, Baker Mayfield, gut, haben wir jetzt lang genug drüber gesprochen. Kommen wir zum nächsten Team.
Ja. Das nächste. Die Ravens, die Baltimore Ravens. Ich glaube, die sind eigentlich für viele der Favorit in dieser Division. Sie haben Lamar Jackson. Sie haben auch ein gutes Coaching. Sie haben jetzt wirklich Konstanz an den Tag gelegt. Aber... Ja, warum hat es trotzdem nicht für den Super Bowl gereicht, Tobi?
Ja, warum hat es nicht für den Super Bowl gereicht? Das ist eine gute Frage. Oft hieß es in der Season und auch so ein bisschen vorab, Ravens, Chiefs, das wird definitiv das AFC-Matchup und was weiß ich alles. Ne? Ja, es sind dann nicht die Ravens geworden, sondern die Bills, die, by the way, überragend gespielt haben. Und warum? Weil sie haben 17-3 gegen die Ravens gewonnen in der Divisional Round. Und warum haben sie 17-3 gewonnen? Weil das Run-Spiel nicht funktioniert hat bei den Baltimore Ravens. Ja. Das Running Game ist nicht in Tritt gekommen und das Running Game ist die Herzensangelegenheit der Baltimore Ravens Offense. Es geht ums Laufspiel. Ja. Und das Passspiel kommt immer ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach. Und wenn wir uns Lamar Jackson angucken, dann hat er auch in Anführungsstrichen nur für 2757 Yards geworfen, was Platz 22 in der NFL ist. Und man hat in dem Bills-Spiel gesehen, dass ein gutes Passspiel bei ihm abhängig davon ist, wie gut das Run-Spiel funktioniert. Und natürlich kann ich besser werfen, wenn ich eine Defense habe, die die ganze Zeit nur davon ausgeht, dass gelaufen wird. Natürlich entstehen dann Räume. Es sind mehr Leute in der Box unten, ja, stellen sich auf den Run ein. Du hast öfter dann One-on-One-Matchups, wo dann mal schneller ein Receiver frei ist, und sie haben ja da gute mit Brown zum Beispiel. Und dann kriegst du da auch schnell mal einen Pass hin. Aber wenn das Run-Spiel nicht funktioniert, kann die Defense natürlich sich mehr aufs Passspiel einstellen und dann hast du ein Problem. Und das ist für mich immer noch Lamar Jacksons Schwachstelle, das Passspiel. Also vielleicht bin ich altmodisch, aber ich erwarte von dem QB, dass seine Kernkompetenz es ist, den Ball zu werfen und nicht den Ball zu laufen. Weil natürlich auch das Verletzungsrisiko enorm hoch ist. Ja, also wenn du als QB die ganze Zeit überall rumrennst, ich möchte nicht als Headcoach, dass sich mein QB verletzt. Es ist schön, wenn mein QB laufen kann, aber es sollte nicht seine beste Eigenschaft sein. Das sollte immer noch das Werfen sein, das Passspiel. Ne, weil sonst nimmst du deinem Spiel eine Dimension. Das ist etwas, was für mich noch so ein bisschen hinkt, und das hat ihn zumindest die Playoffs gekostet. Ne? Aber ansonsten kann man
naja, sie sind ja in die Playoffs gekommen.
Nein, also ich meine, es hat ihn nicht die Playoffs. Du weißt, was ich meine. Es hat ihn die Divisional Rounds in den Playoffs gekostet. Sorry, genau. Und natürlich deine Frage, warum haben sie den Super Bowl geholt? Deswegen. Ne? Deswegen. Weil das nicht ausreichend war. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man diese Running Offense einfach hervorheben. Also wenn Lamar Jackson auf Platz 9 der Rushing Yards ist als Quarterback mit über 1000 Yards, ja, dann ist das einfach unvorstellbar gut. Und dann ein Rookie-Running-Back wie Dobbins, der dann auch für 805 Yards läuft und 9 Touchdowns macht, dann hast du da wirklich ein überragendes Laufspiel. Du hast eine gute O-Line, mit der du auch laufen kannst. Ja, keine Frage, wenn wir uns die anschauen. Ne, da hast du mit Stanley einfach meiner Meinung nach einen der besten Offensive-Tackle der Liga. Und das so wurde auch bezahlt. Ne? Von daher hast du da wirklich eine gute Offensive-Line, hinter der du auch laufen kannst. Aber du hast auch eine gute Offensive Line, hinter der du halt auch passen könntest. Ne? Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das, was zu kurz kommt. Nichtsdestotrotz, die Baltimore Ravens, was mir bei den Baltimore Ravens am meisten gefällt und weswegen sie für mich auch der Favorit in dieser Division sind, sie sind balanced. Ja? Sie haben eine überragende Offense und eine überragende Defense. Ja, bei Points scored sind sie Platz 7 und bei Points allowed sind sie Platz 2. So, in beiden Kategorien Top 10 sein. Das ist, besser geht's nicht. Ja. Es nützt dir nichts, wenn du die beste Offense hast und die schlechteste Defense. Dann wird's schwierig. Andersrum genauso. Wenn du aber eine Top 7 Offense und eine Top 3 Defense hast, dann machst du einiges richtig. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wen sie dazugeholt haben und wen sie verloren haben, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie Einbüßen gemacht haben. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen hervorheben muss, ist der Pass Rush. Sie haben ihre zwei Pass Rusher verloren, Matthew Judon und Yannick Ngakoue. Die haben sie verloren. Sie haben zwar auch welche geholt mit Tyus Bowser und Pernell McPhee, aber da ist so ein bisschen, da ist eine kleine Einbüße. Würde ich jetzt schon sagen, aber auch nicht groß dramatisch. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, oh mein Gott, jetzt wird der Pass Rush überhaupt nicht mehr funktionieren. Das wird nicht der Fall sein. Dafür ist die Defense immer noch stark genug. Ja, sie haben ihre Offensive Line verstärkt mit Villanueva, ne, ein Tackle auf der anderen Seite von Staley. Das ist nochmal Stanley. Jetzt war ich noch bei Brandon Staley, nein, Stanley. Ne, da haben sie wirklich zwei sehr starke Offensive Tackles, haben das aufgefüllt. Sie haben einen Guard geholt mit Kevin Seidler. Ne, also da haben sie sich auch nochmal verstärkt. Sie wissen halt, sie sind eine Running Offense. Ja, für alle da draußen, die vielleicht Offensive Line gespielt haben, ich nicht, aber alle andere vielleicht, die wissen, Offensive Line, Run-Blocking ist besonders anstrengend. Man muss immer aufs nächste Level, man muss den nächsten blocken. Und da ist es wichtig, dass man auch mal Spieler durchrotiert. Rotieren kann.
Vor allem ist es physisch.
Genau.
Du bist die ganze Zeit in dieser Mann-gegen-Mann-Situation. Du hast jeden Spielzug Kontakt. Ja. Deswegen ist es anstrengend. Genau.
Und du musst laufen. Also das für, ist für Offensive Liner vielleicht ja auch ein Punkt. Nichtsdestotrotz, es ist einfach anstrengender. Und du brauchst halt die Rotation. Dafür haben sie gesorgt. Insgesamt. Ja, ist auch die Frage so. Das ist, wo wir jetzt über die Bengals lange gesprochen haben. Die brauchen O-Line. Bei den Ravens habe ich nicht das Gefühl, dass sie irgendwas wirklich richtig dringend brauchen. Vielleicht im Receiver noch so ein bisschen verstärken, um auch das Passspiel zu unterstützen, um Lamar Jackson zu entlasten, noch ein, zwei Waffen. Und wenn wir uns dann den Draft anschauen, dann haben sie auch genau das getan. In der ersten Runde haben sie Rashad Bateman gedraftet. Solider, guter Receiver. Ist mir in der Draft-Vorbereitung aufgefallen, auch gut aufgefallen. War jetzt nicht so der, wo ich sagen würde, oh mein Gott, sie haben Bateman bekommen. Nichtsdestotrotz haben sie da meiner Meinung nach vielleicht den größten Need bedient. Und auch mit einem guten Receiver, mit einem soliden Receiver. Und das wird die Offense direkt besser machen.
Ne, definitiv ist ein Speedster. Genau. Also der Outside gewinnen kann, glaube ich. So, also das darf man nicht unterschätzen. Ja.
Also. Zudem haben sie in der ersten Runde noch einen Linebacker gedraftet. Da könnte man jetzt auch einen Outside-Linebacker mit OW. Ne, das ist natürlich auch ein Faktor im Pass-Rush. Mal gucken, wie der einschlägt. Weil wir ja eben gesagt haben, sie haben zwei Pass-Rusher verloren. Bin ich auch gespannt. Schöner Pick. Ansonsten nicht so spektakulär der Draft. Runde 2 hatten sie dann keinen. Runde 3 ein Guard und ein DB. Vierte, dann nochmal ein Wide Receiver. Corner, Outside Linebacker. Das ist so ein Tight End nochmal in der fünften. Das ist auch die perfekte Runde, um nochmal vielleicht einen sehr guten Tight End zu erwischen. Insgesamt ein solider Draft mit einer, finde ich, sehr starken ersten Runde. Weiß nicht, was sagst du dazu? Hast du noch irgendeinen in dem Draft?
Ich, nicht in dem Draft, aber ich muss halt sagen, was mir richtig gut gefällt, ist halt, dass sie nicht overreacten. Sie haben zwei Pass-Rusher verloren, ja. Aber sie haben so wahrscheinlich gesagt, ja, okay, es uns gefällt jetzt hier außer Owe keiner, den wir jetzt da sehen. Und sie haben Derek Wolfe geholt, der beispielsweise in der Defense-Line ja trotzdem so, der steht dann halt auf einer VI, also auch wieder eher Richtung Tackle, aber immer noch zwischen Guard und Tackle. Ist ein erfahrener Veteran. Und sie kommen, was Pass Rush angeht, sowieso mehr als übers System, als also über wie stuntig, wie blitzig, also wie aggressiv spiele ich die Front. Und ich glaube, es bei den Ravens blitzen auch immer relativ viele und unkonventionell. Also da blitzt halt auch mal ein Safety oder ein Cornerback. Und deswegen mache ich mir da nicht den Stress, dass sie irgendwie jetzt keinen krassen One-on-One Pass-Rusher haben.
Ja, die Defense funktioniert einfach als insgesamt sehr gut. Ja? Und es ist jetzt kein Team, wo ich sage, oh mein Gott, die haben einen super Pass-Rusher verloren, jetzt sind sie einfach scheiße. Nein, so ist es nicht, weil wenn wir uns die Defense mal anschauen, ja klar, okay, die Pass-Rusher, die Defensive Ends sind jetzt nicht so spektakulär, abgesehen vielleicht von Owe, mal schauen, wie er einschlägt. Aber wenn wir uns dann anschauen, was da in der Secondary zum Beispiel rumrennt, ja, für mich das beste Cornerback-Tandem der Liga. Ja.
Das ist definitiv, aber das war schon Disrespect gegen Calais Campbell.
Ah, also, stimmt, Campbell ist jetzt, ja, sorry. Aber ich habe jetzt ja von den Pass, von den Ends, ja gut, stimmt, nee, Campbell ist ja so ein, yeah. Campbell ist ja aber 3-4 End. Ja,
in der
Formation, genau, ist er
also der kann schon, also ein 3-4 End kann er End spielen.
Das war Disrespect gegen Campbell, da bin ich voll bei dir. Da hast du natürlich recht. Den habe ich eben vergessen. Ja, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man jetzt sagt, da haben sie zwei gute Pass-Rusher vielleicht verloren, wenn die Secondary gut ist, hat der Pass-Rush auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Oder es kommt mal zum Coverage-Sack oder dergleichen. Und sie haben mit Peters und Humphrey das meiner Meinung nach beste Cornerback-Tandem. Mit Smith auch noch einen sehr guten Cornerback. Zusätzlich haben sie noch mit Young ein junges Talent, was viel Injury-Pech hatte. Und zwei solide Safeties drüber mit Elliott und Clark. Also eine Secondary, die natürlich viel Routen wegnimmt. Ja, und dem QB ist erschwert, den Ball loszuwerden. Und das wiederum gibt dann auch der Defense Zeit. Dann kannst du einen Linebacker wie Patrick Queen auch schön blitzen lassen. Ja, also wenn du nicht genug Pressure über außen kriegst, dann schickst du die Linebacker, weil du das machen kannst, weil deine Secondary gut genug covern wird. Da kannst du ein bisschen was aufgeben. Also diese Defense an sich ist einfach sehr stimmig. Und das ist der Vorteil der Baltimore Ravens. Und die Ravens sind auch ein Team, wenn ich an die Ravens denke, denke ich an Defense-Football, dann denke ich an Linebacker, dann denke ich an Ray Lewis, dann denke ich an Ed Reed. Und diese Philosophie ist irgendwie jedes Jahr in Baltimore zu erkennen.
Ja. Ich denke immer noch an Ray Lewis, jedes Mal. Ja, also ich Legende. Wundere mich, dass er nicht spielt.
Ja, Legende. Ich bin natürlich als selber Defensive Back eher auf dem Ed Reed Train, aber sind beide, nehmen sich nichts, sind beides Legenden. Wenn wir uns die Offense anschauen, machen wir uns nichts vor, also Running wird wieder exorbitant gut sein, ne, vorausgesetzt, Lamar Jackson bleibt fit. Aber mit Jackson und Dobbins hast du da wirklich... es ist so schwer, das als Defense zu spielen. Das ist so schwer, weil du die ganze Zeit aufpassen musst, dass Lamar Jackson nicht doch selber losläuft. Also du musst schon die Pässe wegnehmen, die Routen wegnehmen, aber da musst du auch die ganze Zeit gucken, ob Lamar Jackson irgendwie doch den Ball einpackt und einfach downfield geht, ne, und einfach selber rennt. Ne, es ist unglaublich unangenehm, gegen so eine Teams zu spielen, und Lamar Jackson ist, was Laufen angeht, mit Abstand der beste QB der Liga. Vielleicht sogar besser als die meisten Running Backs. Ne.
Definitiv, er ist der lebende Joystick in meiner, ja, meiner
er, Meinung. Er läuft nicht wie Running Back, er läuft ein bisschen aufrechter, aber er hat, hat Duke Muse auf dem Kasten, die sind von einer anderen Welt. Also überragend, das wird auch wieder gut sein. Tight End Andrews ist super stark, auch Boyle ist stark und das sind auch gute Blocker vor allem, was in dieses System gut passt. Und ja, mit Watkins, den haben wir eben nicht genannt, aber mit Watkins einen soliden Veteran auf Receiver geholt, von dem Hollywood bzw. Brown auch noch ordentlich was lernen kann. Und Brown ist für mich auch so ein Kandidat, der nächstes Jahr richtig gut performen könnte. Also ich bin gespannt. Definitiv eine runlastige Offense, aber wenn es funktioniert, funktioniert's. Ja, und dann werden die Baltimore Ravens auch wieder einschlagen, denke ich. Ja, das, ja, kommen wir, weiß ich nicht, wenn du da nichts mehr zum Line-Up ergänzen möchtest, dann kommen wir mal zu der Vorhersage für die nächste Season. Und ich sage, die Baltimore Ravens gewinnen 12-5, weil starkes Running Game, weil unfassbar starkes Cornerback-Tandem. Das Einzige, was ich anmerken würde, ist halt wirklich, dass sich das Passing-Game verbessern muss. Daran könnte es so ein bisschen hapern. Aber nichtsdestotrotz, 12-5, Division-Sieg ist drin. Die Ravens werden AFC North Champions, meiner Meinung nach. Dass du nicht meiner Meinung bist, haben wir ja schon rausgefunden.
Bei mir holen sie nämlich nur 11 Siege. Ja. Ich sag, bei mir werden sie Zweiter in der Division. Ich finde, die Ravens sind ein super Team, sind ausgeglichen und es kann auch sein, dass sie in den Playoffs also auch eine richtig gute Rolle spielen, aber ich sage 11 Siege.
11 Siege.
Weil die Begründung ist einfach, die Mannschaften wissen mittlerweile, dass man 8 Mann in die Box stellt und den Rest Man-to-Man covert. Und damit, ich möchte, dass Lamar Jackson mich als Passer schlägt und nicht als, als sein Running Game ausleben kann. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Und man
muss man das.
Ich möchte erstmal sehen, dass er da einen Step macht, bevor ich ihm mehr Siege gebe. Ja.
Muss immer an das eine Spiel denken, die Chargers in den Playoffs haben sie gegen Lamar Jackson einfach nur unendlich viele DBs aufs Feld gestellt, die natürlich dann ein bisschen besser im Open Field Tackle sind und haben Lamar Jackson war praktisch nicht existent. Gut, die Chargers haben das gleiche im nächsten Spiel gegen die Patriots versucht, das ging dann super in die Hose. Aber gegen Lamar Jackson kann das ein Mittel sein. Ne? Viele DBs aufs Feld stellen, genau. Gute, solide Tackler, die das, ne, die ihn dann auch Open Field, wenn er da rumcruist, erwischen. Und dann kannst du ihn natürlich auch schnell lahmlegen.
Richtig, und ein QB-Spy.
Immer, ja, der musst du immer. Ich glaube, es gibt kein Play gegen Lamar Jackson ohne QB-Spy, oder? Würde mich überraschen. Ja. So, aber jetzt, ich werde es wieder sagen, auch wenn es nicht witzig ist, aber Klopf auf Stahl, wir kommen zum nächsten Team. Die Pittsburgh Steelers.
Die Pittsburgh Steelers. Man muss dazu sagen, also du hättest eigentlich eine richtig krasse Überleitung gehabt, du hättest sowas sagen können, wie kommen wir vom mobilsten Quarterback zum unmobilsten Quarterback oder
vielleicht,
so.
Vielleicht finde ich ja nicht, dass Ben Roethlisberger der unmobilste Quarterback ist.
Nimm mir einen nicht mobileren.
Ich habe geblufft, ich finde, dass Big Ben der unmobilste Quarterback der Liga ist.
Ich meine, er heißt Big Ben und er, mittlerweile bewegt er sich so ungefähr
wie der echte Big Ben.
Wie der echte Big Ben. Und nicht, er heißt nicht mehr Big Ben, weil er Big ist und Ben heißt, sondern wirklich wie der echte Big Ben. So bewegt er sich, aber er hat letztes Jahr die 12 beste Offense aufs Feld gestellt. Die Steelers haben die Division gewonnen, 12 Siege geholt, 4 Niederlagen und trotzdem hatte man das Gefühl, die haben keine gute Saison gespielt.
Ja, es war echt so, und, die sind ungeschlagen, was?
Ja, und man hat sich immer gedacht so, na, also selbst als sie 8 Siege geholt haben, hat jeder am Anfang, also sie sind mit 8 Siegen in die Saison gegangen und jeder hat gesagt, naja, sie haben ja auch gegen scheiß Gegner gespielt.
War trotzdem nie Favorit. So. Das war krass.
Genau. Man hat trotzdem immer gesagt, so, ja, andere Teams sind besser. Die haben zwar schon mal verloren, aber die Steelers, die brechen noch ein und sie sind eingebrochen. Haben dann 4-4 gespielt, sind in den Playoffs früh rausgeflogen und man hat Probleme erkannt. Man hat gesehen, dass Big Ben ja immer noch unmobil ist, dass die Offensive Line mal vor 3 Jahren richtig stark war, aber jetzt mittlerweile, sie muss verjüngt werden. Dass sie halt auf Linebacker Probleme haben, dass sie auf Running Back Probleme haben. Und dass auch jemand wie Antonio Brown halt immer noch fehlt. Aber was man dazu sagen muss, sie haben eine überragende Defense, wirklich eine überragende Defense und Mike Tomlin hat es mal wieder geschafft, eigentlich finde ich, ein Team zu coachen und es vom Rekord her besser darzustellen, als es eigentlich vom Talent her ist. Und das muss man ihm lassen, 14 Jahre Headcoach bei den Steelers, ist auch eine Qualität. Also Coaching wird immer noch, glaube ich, unterschätzt in der öffentlichen Wahrnehmung, wie wichtig es ist, einen richtig guten Coach zu haben und Mike Tomlin ist ein Players-Coach und ich glaube, der Typ macht sein Team besser. Wenn wir dann gucken, was war los, also wir haben ja die Needs jetzt quasi schon angesprochen, wir müssen gucken, dass wir die Offensive Line verjüngt kriegen, sowohl Center Guards und Tackles, Und wir müssen sehen, dass wir gucken, wer ist unser Nummer 1 Receiver, aber wir müssen auch die Defense weiterhin stabil halten. Man hat Matt Filer verloren, man hat Alejandro Villanueva verloren, man hat De Castro gecuttet und Pouncey hat seine Karriere beendet. Das heißt, 4 von 5 Startern sind nächstes Jahr in der Offensive Line erstmal nicht mehr da. Erstmal
Filer ist auch
so semi-gut. Ja, das war der erste, den ich genannt habe gerade. Dann haben sie von der starken Defense Bud Dupree verloren, wo ich so aber sagen muss, den Preis wäre ich auch nicht mitgegangen. 82,5 Millionen. Ja, hätte ich an Bud Dupree's Stelle auch unterschrieben, aber ich hätte auch an den Spiel von den Steelers her gesagt, ja, okay.
Ciao.
Dann geh. Mike Hilton verloren, was auch sehr schade ist an die Bengals. Und ansonsten James Conner verloren, Sean Davis verloren, Adeyemi verloren. Ja, das ist jetzt eher so semi-wichtig. Ein Running Back findet man immer einen guten. Der Free Safety, Sean Davis, hat nicht so viel gespielt. Und ein Outside-Linebacker auch nicht. Aber sie haben halt auch Spieler geholt. Sie haben Trey Turner geholt von den Chargers, der immer Pro Bowler war, aber bei den Chargers letztes Jahr nur so lala gespielt hat.
Nett formuliert.
Sie haben Joe Hack geholt von Tampa Bay, der ein erfahrener Guard ist. So kann man es, glaube ich, nett sagen. Sie haben Coward von den Bears geholt. Ja, für die Tiefe auch nicht schlecht. Das heißt, sie haben Finney geholt von den Bengals. Das heißt, sie haben ihre Needs sozusagen in der Free Agency schon irgendwie adressiert. Sie haben Kellen Ballage von den Chargers geholt als Running Back. Sie haben den Kicker geholt von den Titans mit Sam Sloman. Sie sind nicht mit krassen Needs in den Draft gegangen. Muss man schon mal sagen. Finde ich prinzipiell gar nicht so schlecht. Aber das alles ist natürlich nicht so High-End-Level, was das... Sie haben die Sachen halt besetzt, aber man hat immer das Gefühl, naja, es gibt schon zig bessere Spieler gewesen. Dann sind sie in den Draft gegangen und haben gesagt, ja, okay, einen Running Back brauchen wir noch. Und sie haben das gemacht, wo ich eigentlich immer sage, naja, hätte man nicht machen müssen. Sie haben einen Running Back in First Round, erste Runde Running Back. Najee Harris ist ein geiler Running Back von Alabama, der die auch besser machen wird. Und der ist auch 10-mal besser als James Conner. Aber ich weiß halt nicht, ob er die O-Line davor hat. Trotzdem würde ich sagen, Najee Harris ist der erste Fantasy-Kandidat, den man sich draften sollte, wenn man nicht die ersten 5 Picks hat. Der wird schon seine Punkte machen. Ich hoffe, dass es die O-Line mir auch ermöglicht, diese Punkte zu machen. Danach haben sie mit Freiermuth einen Titan von Penn State geholt, der mir gefällt prinzipiell. Einen Titan so früh zu draften ist natürlich immer so grenzwertig. Aber ich glaube, dass der eine gute Rolle spielen kann, auch im ersten Jahr. Kendrick Green als Guard in der dritten Runde und Dan Moore als Tackle in der vierten Runde. Gefällt mir, weil es Needs abdeckt und dann auch wieder Tiefe schafft für die Rotation. Dass man erstmal Menschen ranholt, die Potenzial haben und potenziell gute Spieler sind. Danach haben sie mit Buddy Johnson den Linebacker geholt, mit Loudermilk den Defensive End, Quincy Roche von Miami in den Outside Linebacker, mit Trey Norwood noch eine Safety und Presley Harvin den dritten. Der sind Panther in der siebten Runde.
Quincy Roche hab auf dem Schirm. Da war ich echt so, boom, sechste Runde. Er war oft ziemlich weit oben. Natürlich nicht First oder Second, aber schon so dritte hätte ich ihn auch erwarten können, also dritte, vierte.
Genau,
also, und das ist wirklich eine Überraschung.
Genau, vierte habe ich dann auch. Richtig, der vierte habe ich den auch gesehen. Ich glaube, der kann was werden. Ich glaube, dass der auch in dem System der Steelers gut funktionieren kann, die ja viel mit Outside-Linebackern auch arbeiten.
Und wenn du dir als
Blitzen angeht.
Ja, wenn du dir als Defense-Spieler eine Defense aussuchen kannst in der NFL, wo du spielen willst, dann gehst du zu den Steelers. Das ist, finde ich, so das Defense-Team. Das ist so das Defense-Team.
Die haben Spaß.
Ja, das ist, wenn man so an Steel Curtain denkt und so weiter. Also Steelers ist Defense-Football.
Ja, also. Ja, definitiv, die haben Spaß und die haben die als drittbeste Defense der Liga. Also,
ja, schauen wir uns doch mal die
ordentlich, ordentlich.
Schauen wir uns das Line-Up doch mal an. Ne? Also, ja, was sagst du zu der Defense? Auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen super besetzt.
Unglaublich.
Wenn ich mir Stephon Tui und Hayward angucke in der Defensive Line, die kennt kein Mensch, aber die sind halt wirklich unterschätzt. Die Jungs sind richtig gut und genau für dieses System, Inside Lineman, die trotzdem Pass Rush auslösen. Gemacht. Sie haben mit Alualu und Marsh zwei gute Spieler, die reinrotieren können, die ein gutes Fundament bieten. Die haben mit Wormley und Coward gegen den Run noch Leute, die echt für die... Die haben Tiefe in der Defensive Line und die Qualität.
Ja.
Sie haben als Linebacker, der mehr ein Edge Rusher ist, TJ Watt. Und TJ Watt wäre letztes Jahr beinahe Defense Player of the Year geworden.
15-6,
ich sage,
meistens 6. Der Liga.
Ja, ich sage, Aaron Donald ist es zurecht geworden, aber TJ Watt überragend gespielt, wird wahrscheinlich nochmal einen Schritt machen. Sie haben auf Linebacker Vince Williams, der solide ist, und sie haben Devin Bush. Und Devin Bush ist krass.
Einer der besten Inside-Linebacker der Liga.
Genau, und sie haben auch da haben sie mit Alex Hicksmith noch einen soliden Backup. Auf DB mit Cameron Sutton und Joe Hayden, zwei gute DBs. Mit Denmark und Justin Lane auch noch eine solide Rotation. Aber sie haben als Star sozusagen, also ich würde ihn jetzt so einfach mal hervorheben, mit Minkah Fitzpatrick einen Free Safety, den du in deiner Mannschaft haben kannst. Ja. Die haben damals einen First Rounder für den ausgegeben, also sie haben ihn ja getradet.
Mit Dolphins.
Fitzpatrick passt super in dieses System. Neben Terrell Edmonds, der ein guter Komplementärpart ist. Die Secondary hat letztes Jahr die meisten Interceptions in der kompletten NFL geholt, neben den Dolphins, Saints und Patriots. Das ist natürlich was Turnover angeht. Reine Sacks und Interceptions sind immer schwer sozusagen zu wiederholen. Aber weil es ja auch viel auf Kleinigkeiten da ankommt. Aber diese Defense hat nicht nur davon gelebt, sondern sie waren aggressiv, die haben sicher getackelt, sie haben ein gutes System gehabt und sie hatten an sich erstmal in der Defense keine Schwächen. Sie haben Dutypre abgegeben, aber ich sehe Dutypre als guten Spieler, aber sie haben ihn halt auch gut ersetzt. Und ich glaube, das System kann ihn ersetzen. Und ich glaube, diese Defense ist noch eine Defense, was selten ist, die die Offense so ein bisschen tragen kann und wahrscheinlich auch ein bisschen tragen muss. Weil wenn wir jetzt zur Offense kommen, Big Ben, wird den Ball schnell los. Er ist super schnell, er hat den schnellsten Release der Liga gehabt, aber er ist auch ein bisschen das Problem, weil du manche Sachen mit ihm nicht spielen kannst. Er ist halt nicht mobil, er wendet sich groß zu sagen, er spielt nicht gerne Run-Pass-Options in irgendeiner Form, dass er auch mal mit dem Rücken zur O-Line stehen muss. Das macht er einfach nicht gerne. Sie haben mit Dwayne Haskins jetzt einen Backup geholt, der vielleicht im Training eine Chance bekommt, vielleicht der Nachfolger zu werden. Und mit Mason Rudolph haben sie jemanden, wo man jetzt weiß, dass er nicht die Lösung ist.
Ja.
So würde ich jetzt einfach mal diesen QB-Room besprechen. Ist okay, ihn als Backup zu haben, aber du willst nicht, dass der für dich startet. Jedenfalls nicht auf Dauer. Du hast Najee Harris als Running Back, der besser ist als alles andere da, was sie da rumlaufen haben. Und der die meisten Snaps sehen wird. Sie haben einen Wide Receiver Corps, der interessant ist. Sie haben Juju, wo man weiß,
schwierig. Das ist
ein guter Slot. Du kannst ihn gut rumschieben. Er ist auch ein guter Spieler, aber er ist kein Nummer 1 Receiver. Du hast mit Deontay Johnson jemanden, der Speed hat, der auch gut catchen kann. Und du hast mit Chase Claypool so den klassischen X-Receiver, wo ich sage, der hat das meiste Potenzial. Das ist für mich ein Breakout-Kandidat. Für diese Offense, Chase Claypool, haben wir auch letztes Jahr tatsächlich gesagt, dass das der spannendste Pick von denen ist. Und der hat abgeliefert. Ich erwarte mir noch mehr von ihm, muss ich sagen.
873 Yards und 9 Touchdowns, Chase Claypool.
Ja, ja, ich sage, dieses Jahr schafft er die 1000. Ja,
sag ich auch.
So, Anthony Johnson und James Washington für die Tiefe super gut. Sie haben als Tight End mit Double Tight, also sie können Double Tight spielen, weil sie Eric Ebron haben, der auch ein guter Receiving Back ist, der ein bisschen inkonstant ist, aber manchmal spielt er halt wie der Tight End und manchmal spielt er halt, naja, so wie, dass man ihn halt nicht kennt. Und mit Freiermuth glaube ich halt, dass er gerade für die Red Zones ist das ein gutes Duo. Ich habe aber die Sorge, dass die Offensive Line, die komplett neu zusammengestellt ist, was wir ja schon erwähnt haben, die sind alle solide. Also die haben keine richtige Schwachstelle, was gut ist für die Offensive Line, weil sonst, wenn du eine Schwachstelle hast, wirst du die durchgehend attackieren. Aber eine Offensive Line muss sich einspielen. Und sie können halt, glaube ich, diese Offensive Line hat vom Ceiling her, glaube ich, das Problem, dass sie halt maximal solide sein können. Und ja, du willst keine solide Offensive Line haben. So, du willst eine gute Offensive.
Gerade mit diesem Quarterback, ne, der jede Hilfe braucht.
Genau, der,
und einem Rookie Running
Back. Der nicht mobil ist. Ja. Genau, also du hast einen Quarterback, der nicht mobil ist, der halt dann einfach getackelt wird. Und deswegen habe ich, sie haben ein gutes Coaching-Staff, ich traue denen auch immer noch eine Menge zu. Ich muss aber sagen, die Steelers sind für mich ein Kandidat dafür, dass in der Saison dieses Jahr richtig in die Hose gehen kann. Meiner Meinung nach hätte Roethlisberger aufhören müssen. Glaube aber, dass Coaching, dass die Qualität, die in der Defense da ist, sie zu 8 Siegen bringt. Also 8 Siege, 9 Niederlagen, keine positive Bilanz, aber die Qualität der Defense, das Coaching in der Offense und auch Chase Claypool, aber auch die anderen Receiver, bringen sie zu 8 Siegen, aber ich sage keine Playoffs und kein positiver Rekord.
Ja, ich denke auch, die Defense kann die Offense nicht kompensieren, so gut die Defense auch ist. Und TJ Watt für mich, er hätte es verdient, Defense Player of the Year zu werden. Was nicht heißt, dass Aaron Donald das nicht verdient hat. Aber wie du schon gesagt hast, bei Aaron Donald erwarten wir es halt einfach jedes Jahr. So, deswegen war es vielleicht nicht so ein Splash wie bei TJ Watt mit der Season. Aber nichtsdestotrotz, die Offense, ich glaube, da wird ein hohes Frustlevel sein nächste Season. Die werden sich, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen zerfleischen, weil alle irgendwann nur noch schlecht gelaunt sind und einfach mit der Situation unzufrieden. Die Receiver werden nicht ganz so gut funktionieren. Ich mag Smith Schuster, aber hat mich noch nicht gänzlich überzeugt. Da ist es mir zu dünn, wie du schon sagst, die Offensive Line zusammengewürfelt. Rookie Running Back, der tatsächlich, glaube ich, in seinen Möglichkeiten oder in den Möglichkeiten dieser Offense performen wird, aber nichts, das, ja, ich glaube einfach, da wird viel Frust vorherrschen nächste Season und das wird man zum Ende hin merken und dann werden sie auch wieder einbrechen. Trotzdem glaube ich, dass es ein positiver Rekord wird, einfach weil die Defense so stark ist und die Steelers ein Defense-Team sind und eins der wenigen, wie du auch schon meintest, wo die Defense die Offense tragen kann. Und deswegen sage ich 9-8. Das reicht trotzdem nur für Platz 3. Aber es ist immer eine positive Bilanz. Ja, hier haben wir den Zahlendreher zu Torben. Ja, sehr schön. Das war die AFC North. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz durch, wie unsere Platzierungen sind. Ja, also auf Platz 1, Tor, wen hast du auf Platz 1?
Die Cleveland Browns.
Die Cleveland Browns. Mit einem Rekord, was hat's gesagt?
13 Siege.
13 Siege. Das ist schon crazy. Das würde mich sehr freuen, wenn die Browns das schaffen würden. Ja, ich habe auf 1 die Baltimore Ravens mit einem Rekord von 12-5. Und ja, aber wie gesagt, die Browns, das ist schwer einzuschätzen, finde ich, dieses Jahr. Platz 2, Torben, bei dir.
Die Baltimore Ravens mit 11 Siegen, 6 Niederlagen.
Da haben wir den Switch. Ich habe die Cleveland Browns auf Platz 2 mit 10-7. 11-6 wäre auch denkbar, aber ich sage jetzt mal, leg mich hier fest, Cleveland Browns 10-7. Platz 3, Torben.
Die Pittsburgh Steelers mit 8 Siegen und 9 Niederlagen.
Ähnlich hier, also gleich, aber ähnlich im Rekord. Pittsburgh Steelers 9-8. Und Platz 4, welche Überraschung?
Die Cincinnati Bengals mit 5 Siegen und 12 Niederlagen.
Das hätten wir einfach gleichzeitig sagen müssen. Ich wollte es erst machen, aber das ist schon angefangen. Ja. Da sind wir uns ja komplett einig. Ja, das war die AFC North. Tom, was möchtest du noch sagen?
Nächste Woche kommt die AFC East live auf Twitch, Dienstag 22 Uhr. Und teilt diesen Podcast, teilt alles, was ihr von uns seht. Und abonniert uns. Überall.
Und ich schnapp mir mal das letzte Wort. Wir sind auch wieder aktiv dabei, so ein bisschen was auf unseren Social-Media-Kanälen, aktuell Instagram und Twitter, zu posten. Also folgt uns da gerne. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Twitch-Runde und sagen bis dann. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.